PPR, Superflex, Tight End Premium. Patrick Mahomes oder Josh Allen?
Josh Allen.
Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, einer ganz besonderen Folge unserer Jubiläumsfolge der Nummer 100 von Dynasty Flow, der Dynasty Show von Phil und Flo. Hi Phil, na, wie geht's dir an diesem, ich möchte was sagen, historischen Abend?
Ja, sehr gut, erholt zurück aus München. Der Kater ist besiegt, sodass ich heute sogar schon 6 Stunden Steuerkram machen konnte. Also von daher, ja, sonst geht's mir gut. Ich freue mich auf die Folge, habe richtig Bock drauf und ja, bin gespannt, was die Folge so bringt.
Da kann ich mich nur anschließen. Du musst mal jetzt ein bisschen Erfahrungen teilen. Du hattest ja so geile Hospitality-Tickets am Sonntag. Wie war das denn so? Nimm uns mal ein bisschen mit auf die Reise.
Ja, mache ich auf jeden Fall gerne. Ja, wir haben uns da mal ein bisschen was gegönnt. Ich dachte jetzt, wenn die Seahawks schon spielen, dann muss man noch mal ein bisschen in die Tasche greifen und gucken, dass man da wirklich auch ein noch einzigartigeres Erlebnis erfährt. Und im Prinzip ist einfach nur krass, ne? Man ist ja, oder wir sind dann eben zur Allianz Arena vormittags, ich glaube gegen 11:30 gefahren, sowas. Einfach, du kamst schon da auf diesen Vorplatz, ich glaube, wie heißt es, Esplanade oder sowas, ja. Heißt es da.
Ja.
Genau, und das war wie auf einem Festival, also einfach so, keine Ahnung, gefühlt 50.000 Leute auf einem Haufen. Und dann sind wir da irgendwie durch die Menge gegangen und hatten so hier und da mal geguckt, da waren ja diese ganzen Challenges und so aufgebaut, aber konnte man gar nicht sehen, die Schlangen waren so lang, da haben wir auch gesagt, ja komm, dann gehen wir weiter. Und dann sind wir da eben bis da ans Tor gegangen und dann fing der Spaß ja erst los, also an. Ab 12.30 Uhr sollte eigentlich Einlass sein und also für die Hospitality-Tickets und es rührte sich einfach gar nichts. Und dann irgendwie, ich glaube, die hatten am Einlass Probleme mit den Metalldetektoren, die da aufgebaut hatten.
Ja.
Was auch immer. Jedenfalls irgendwann, standen wir dann da irgendwie 20 Minuten, eine halbe Stunde sowas, bis wir reinkamen und dann eben einmal ums halbe Stadion rum zu und dann eben hochgefahren in diesen Bereich. Und das war schon echt nett, ne? Also wir haben wirklich einige Promis tatsächlich auch getroffen. Also am Einlass haben wir schon Steven Gätjen getroffen von ProSieben.
Ja.
Dann haben wir Karl-Heinz Rummenigge, der völlig verirrt durch diesen Flur lief. Der wusste gar nicht, wo er hin sollte. Völlig absurd. Also ich denke, der ist da doch jede Woche. Also der,
aber der er ist stand auch in der Loge unterwegs, oder? Das ist, ihr wart da wahrscheinlich bei den Business Seats, oder? Oder wo die?
Nee,
gibt es in der Arena Logen und Business Seats? Ich weiß nicht, in welchem Bereich wart ihr dann?
Executive Lounge war das.
Lounge, okay, ja. Dann hatte ich schon Lounge. Ja, okay, gut, ja.
Und haben wir noch Musiala, Alfonso Davies von Bayern getroffen, Mitchell Weiser und Marco Friedl von Werder Bremen natürlich, ne? Das war natürlich eine Weltklasse-Sache.
Ja.
Und also das war erstmal schon irgendwie witzig, die ganzen Leute da zu sehen. Und dann war es eben so, du warst in dieser Lounge und konntest da eben, gab echt Essen vom Feinsten, Getränke, wie man wollte, gut. Wir haben uns auf Bier beschränkt, aber ein bisschen Wein haben wir auch noch getrunken und sowas. Und dann konntest du eben praktisch aus einer Tür rausgehen, musstest so eine Treppe hoch und warst dann direkt bei den Plätzen. Also, und konntest von da aus wirklich Mittellinie, konntest alles perfekt sehen. Also, das war schon echt genial. Und erst haben wir vorsichtig gefragt, ob wir auch ein Bier mit rausnehmen dürfen an den Platz. Und Dann, ja klar, natürlich kriegen sie hier einen extra Becher und sowas, dann konntest du immer schön dein Bier mitnehmen. Und dann irgendwann,
Ja.
so irgendwie Anfang des zweiten Quarters, kam die Bedienung raus und dann hat sich herausgestellt, dass sie auch Bier an den Platz gebracht hat. Das war natürlich ein Fehler.
So, wir nehmen gleich mal vier.
Ja, genau, so war das die ganze Zeit dann. Genau, da kam dann laufend Nachschub und das war, also war schon witzig. Aber genug von der Versorgung, also die war wirklich 1A und da muss man auch mal wirklich ein Lob aussprechen. Das hat sich echt gelohnt, kann ich echt nur empfehlen. Und ich hatte, also wir hatten dann natürlich gar keine Probleme mit den langen Schlangen an den Bierständen und sowas, dass man da irgendwas vom
Ja.
Spiel verpasst hat. Das war schon cool. Und ja, das Spiel natürlich gut. Erste Halbzeit war natürlich zum Vergessen, kann man sagen. Und zweite Halbzeit, leider hat es dann nicht gereicht. Aber ja, es war schon ein einzigartiges Erlebnis auf jeden Fall. Und also ich bereue auf jeden Fall nicht, das gemacht zu haben. Und natürlich das Drumherum. Und da würde ich dich auch immer mit einbeziehen. Fing ja am Samstag schon an. Wo wir uns dann auch wieder getroffen haben. Und auch einige
Genau.
unserer Hörer. Das war schon ziemlich
Ja.
cool.
Absolut. Also war ein geiles Wochenende, muss ich auch sagen, auch wenn ich ja bis zum Schluss gehofft habe, aber tatsächlich nicht an irgendwelche Tickets gekommen bin. Auch kurzfristig nicht. Gut ist so. Aber allein der Samstagabend, der war es ja wirklich sowas von wert. Wir waren dann in der Stadt unterwegs, hatten, jetzt ohne, ich hoffe, ich vergesse jetzt niemanden, aber Michael Klock getroffen. Wir haben, also ich habe ihn ja das erste Mal getroffen. Tatsächlich habe ich ihn ja kennenlernen dürfen, eben am Samstagabend. Ihr kanntet euch schon länger. Dann unseren Hörer Pitti getroffen, Andy Man haben wir getroffen. Alles wirklich richtig cool und hat mich sehr gefreut, dass wir da einen schönen Abend einfach gemeinsam verbringen konnten. Und Nisko natürlich, war auch ganz wichtig, den dann zu späterer Stunde zwar erst, da sind wir dann wirklich noch in die letzte ja, Kneipe quasi noch weitergezogen, ne? Aber das war halt auch, wenn er da nicht gewesen wäre, dann wären wir sicher auch nicht mehr hingegangen. Aber so dann, wenn es die Chance mal gibt und alle in München sind auf jeden Fall, dann nimmt man natürlich noch ein Bierchen mit. Und es war auch eine super Sache. Und ja, das war einfach so eine coole Atmosphäre. Ich war nicht hundertprozentig fit irgendwie so den Tag über, dachte ich mir so, ja, aber passt schon, gell? Und dann am Sonntag, ich hatte keine Stimme mehr. Also ich konnte nicht reden. Es war so krass. Ich saß hier zu Hause und dachte so, alter Scheiße, ich bring kein Wort raus. Und deswegen, dann habe ich tatsächlich am Abend auch zu Hause Red Zone geguckt und habe noch darauf verzichtet, mich irgendwo mit euch noch in eine Kneipe zu setzen, um dann schweigend da zu sitzen und einfach nur ein Bier zu trinken. Also. Aber nee, es war einfach herrlich. Es hat mir so viel Spaß gemacht. Und ja, man hört ja schon, die NFL ist auch ganz begeistert von dem ganzen Event gewesen und dass es so gut ankam. Ich denke, dass es jährlich ein Spiel in Deutschland gibt, ist auch über 2026 hinaus quasi gesichert und vielleicht wird es ja sogar noch mehr. Also da scheint es ja jetzt Überlegungen zu geben, das auf 2 pro Jahr zu erhöhen schon. Vielleicht eins fix in München, eins fix in Frankfurt jeweils oder dann mal Düsseldorf rein zu rotieren, wie auch immer. Das wäre natürlich ein Hammer und es ist für mich einfach nur unglaublich viel Freude, dass es so gut ankommt. Und ganz ehrlich, ob dann, weil ich die Diskussion natürlich auch mitbekommen habe, ob sich dann da ein Patrick Esume ein bisschen, sag ich mal, sehr in den Mittelpunkt stellt oder nicht, oder da auch vielleicht, ich brauche jetzt auch kein Uwe, ist das schön im Stadion, ist jetzt auch nicht so mein Ding, aber das sind doch Kleinigkeiten, also sich da jetzt aufzuregen, ich weiß nicht, das finde ich echt ein Quatsch, das ist doch so, also es ist so unfassbar cool gewesen und ich freue mich drauf, wenn das bleibt und wiederkommt und ja, einfach hammermäßiges Wochenende, hat mich riesig gefreut und ja, war cool. Und ich habe auch noch deinen Bruder kennengelernt. Das war natürlich auch noch cool. Das soll ja nicht unerwähnt bleiben.
Ja.
Grüße an der Stelle. Unser wahrscheinlich einziger Hörer, der überhaupt kein Dynasty spielt, gar nicht so tief im Football drin ist, aber er hört uns eh immer zu und sagt, er schläft eh immer während des Fußballteils ein. Von dem her, ja, auch gut. Vielleicht schafft das ja diesmal sogar jetzt bis Minute. Ich weiß nicht, wie weit wir schon sind. Keine Ahnung, knapp 10 und hört den Shoutout. Deswegen Grüße an der Stelle, hat mich auch sehr gefreut. War cool.
Ja. An der Stelle auch Grüße an Frank, der uns dann, also Michael und ich sind zusammengefahren und Frank auch eben mit uns. Und der hat uns dann über Kickbase Das ist ja so ein Fußballmanager quasi. Da hat er uns erstmal, während wir Bundesliga-Konferenz im Radio gehört haben, auf einmal hat er uns darüber dann erstmal informiert. Also ich muss jetzt nächste Saison da auch eine Liga spielen. Also könnte sein, dass...
Also wenn ihr dann noch einen Platz habt, ich bin dabei.
Ja,
ich habe immer versucht, meine Comunio-Liga auf Kickbase rüberzuziehen, weil es halt viel geiler ist vom Scoring her und so, weil es halt wie Fantasy-Football im Prinzip gemacht ist.
Ja.
Und das habe ich nicht geschafft, die Leute da umzugewöhnen, und ja, dann irgendwann ist das gestorben, daher, why not, Alter? Bin ich zwar ein richtiger Dulli, so einer, der einfach nur irgendwie nach Name-Value einkauft, aber ich hätte trotzdem Bock.
Ja, er hat mir das dann alles erklärt und habe ich an dessen schon eine Strategie ausgemacht, die, glaube ich, ganz gut funktioniert. Jedenfalls, ich denke schon, dass das klappen sollte. Da werde ich ihn dann nochmal drauf einsetzen. Also Frank, wenn du das jetzt hörst, dann musst du uns hier in eine Kickbase-Liga einladen, beziehungsweise sonst müssen wir eine Dynasty Flow Kickbase-Liga gründen, wenn es mehr begeisterte Hörer gibt. Richtig. Das wäre natürlich auch witzig. Ja.
Das stimmt. Wir werden jetzt halt Frank testen. Er sagt immer, er hört jede Folge. Wir werden jetzt immer damit starten, bis er dann mal sagt, hey Jungs, cool.
Genau.
Okay. Gut. Das so erstmal zur Einladung rund um das Münchenspiel. Ich glaube, jetzt haben wir schon 10 Minuten. Wir müssen ja auch den Rest unseres Mailbags, der später kommt, noch ordentlich beantworten. Daher würde ich sagen, lass uns rübergehen ins nächste Segment. Und das ist erstmal das ganz, ganz große Danke an alle Supporter sowieso. Anlässlich von 100 Folgen kann man da mal nochmal einen ganz großen Shoutout bringen. Wir haben uns jetzt dagegen entschieden, jeden einzeln vorzulesen, und haben uns auch dagegen entschieden, irgendwie die größten Supporter vorzulesen, weil wir auch wir freuen uns über jede Unterstützung, und da einfach großes, großes Danke an alle. Diejenigen, die uns supporten, wissen es, und es ist wirklich extrem wertgeschätzt von unserer Seite.
Auf jeden Fall, also auch von mir riesengroßes Dankeschön an alle, die uns supporten. Das hilft uns natürlich ungemein einfach auch, und ich sag mal, motiviert auch ein Stück weit, ne? Also das muss man einfach mal so sagen, und dementsprechend vielen Dank an euch alle, die da irgendwie bei PayPal gespendet haben, bei Patreon spenden, uns irgendwo auch Reviews geben und so. Das ist schon cool, vielen Dank euch dafür.
Absolut. Und das Einzige, was wir natürlich trotzdem immer machen, das ist eigentlich immer der Shoutout an die neuen Supporter oder an Leute, die irgendwo mal jetzt supportet haben seit der letzten Folge oder seit unserem letzten Shoutout eben. Und an der Stelle ganz großes Dankeschön an David, Mike, Oliver und Michael, neu dabei. Und ja, großes Danke.
Vielen Dank euch.
Gut, das zum großen Support. Und jetzt haben wir natürlich auch ein bisschen Tagesaktualität auf der Uhr. Es war, ich weiß gar nicht, wie war eigentlich dein Wochenende? Ich muss sagen, mein Dynasty-Wochenende war wirklich überschaubar.
Meins war eigentlich relativ okay. Also bitter natürlich, die Niederlage gegen dich. Ich war in der IDP-Liga, habe ich mit 14 Punkten oder sowas verloren. Gegen dich?
Ja, Devi-Liga, aber ja, mit IDP dabei.
Ja, mit IDP, richtig, genau. Ja. Und ich habe Denzel Perryman nicht auswechseln können, weil ich es verkackt habe, weil einfach, du kannst halt irgendwie 28 Ligen nicht managen, wenn du gerade da in der Lounge sitzt und viel wichtigere Dinge zu tun hast. Das ist halt unmöglich. Und hätte ich Perryman auf die Bank gesetzt und dafür Anzalone reingetan, dann hätte ich gewonnen, weil der 18 Punkte in unserem Scoring gemacht hat. Skandal hier an der Stelle.
Ja, das ist natürlich richtig. Da unterschlägst du natürlich, dass ich Jack Stanborn und Cody Barton nicht drauf hatte, die jeweils, die zusammen, glaube ich, 50 Punkte gemacht haben als Linebacker.
Ja, gut.
Aber darum geht's auch gar nicht. Du hättest, das habe ich dann gesehen, du hattest noch Robert Quinn auf der Bank, ne? Den hättest du zumindest bringen können.
Nee, ich hab's einfach nicht gesehen. Ich habe Perryman übersehen. Das war
ja, du hast ja noch. Hä?
Nee, der war ja raus.
Ach, warte.
Der war ja out. Dann kannst du, wenn das Spiel
gespielt ist. Ach so, der war ja dann schon, der war ja schon drin. Ach, ich dachte, ja. Right. Jetzt verstehe ich's. Ich dachte, der hatte dann nur, wurde dann outgeruled für das Monday Night, aber der war ja, der hat ja schon am Sonntag gespielt, richtig. Völlig richtig. Ja, okay. Ja, it is what it is. Ja, ne? Das ist natürlich bitter.
Genau. Und ich hatte natürlich auch einen verletzten Cooper Kupp. So, um zu den
Oh
News
ja,
zu kommen.
genau. Ja, um zu den News zu kommen, ein Cooper Kupp, das ist der erste, der sich verletzt hat aus deinem Line-Up. Zu dem zweiten kommen wir auch gleich. Cooper Kupp, das muss ich sagen, das war eigentlich das Schlimmste. Auch bei mir war das Wochenende jetzt in Sachen Win-Loss nicht so schlecht. Oder ich habe vor allem kritische Matchups in Ligen, wo es vielleicht, wo ich um eine Bye kämpfe oder um den Playoff-Einzug kämpfe und die wichtig gewesen wären, da habe ich eigentlich nichts verloren. Aber besonders diese Cooper Kupp-Verletzung, die tut mir schon extrem weh. Ich habe ihn auf drei Contender-Rostern oder zwei Contender-Rostern plus der Downset Talk Bundesliga. Also das sind jeweils ganz herbe Schläge ins Kontor und daher, da gucke ich schon auch mit einem sehr weinenden Auge drauf. Wie sieht es denn da bei dir aus?
Ja, also ich habe auch Cooper Kupp auch, glaube ich, in drei Contender-Rostern, wenn ich mich nicht irre. Und ja. Boah, ich habe sogar relativ aggressiv die letzten Wochen noch probiert, für ihn zu traden und viele haben sich wirklich geweigert. Ich bin euch so dankbar an der Stelle jetzt. Ja, scheiße, ne? Also ich weiß auch nicht, was da überwiegt. Also der Ärger darüber, dass meinen Contender-Teams eher flöten gegangen ist oder die Freude darüber, dass er den Contender-Teams in meinen anderen Contender-Ligen flöten geht. Ne, das ist immer so ein bisschen der Zwiespalt bei solchen Spielern, die du so ein paar Mal geowned hast. Also wahrscheinlich hält sich am Ende die Waage irgendwo, aber natürlich schon bitter und für jeden Cup-Owner bitter und für jeden LA Rams-Fan nee. Richtig bitter, weil das ja. das Licht am Tunnel war. Und ich glaube, die Saison ist jetzt auch beendet, wenn sie es nicht schon
vorher war. Ja, das ist vor allem, ich glaube, das ist vor allem auch das Problem, selbst wenn Cooper Kupp, der geht jetzt auf IA, selbst wenn er nach 4 Wochen wieder zurückkommen könnte und oder nach 5, jetzt haben wir ja noch 5 Wochen bis zu den Playoffs
ja.
und dann in Woche 1 Playoffs wieder fit wäre, ich glaube nicht, dass er zurückkommt dieses Jahr.
Ja, schwierig, schwierig. Also die werden ihn auf keinen Fall rushen, ne? Warum sollten sie? Ja. Also die Saison wird das gelaufen sein. Die ja. Saison wird zu dem Zeitpunkt gelaufen sein und dann werden sie ihn halt nicht vorzeitig aufs Feld schicken. Glaube ich auch nicht.
Ja. Was machst du jetzt mit ihm? Verkaufst du ihn dann jetzt aggressiv oder
ja, ist schwer,
wie gehst du davor?
Ist mega schwer, ne? Was bekommt man für ihn, ist eben die Frage. Ich würde es schon probieren.
Ja, ich
würde probieren, vielleicht. Vielleicht gegen, keine Ahnung, vielleicht kriegt man Marquise Brown für ihn.
Ja.
Finde
vielleicht,
ich.
Ja, sicher kein blöder Move so im Prinzip, ja.
Also so ist sicherlich nicht das gleiche High-End in dem Sinne, aber der kommt jetzt vielleicht in 2 Wochen zurück und kann dir zumindest ein paar Punkte als Contender liefern. Sowas in die Richtung. Ich meine, klar, wenn ich jetzt den zum Beispiel swappen kann für einen Devonta Adams oder sowas, wird, glaube ich, jetzt nicht mehr möglich sein. Eher nicht, aber genau. irgendwie, oder ein Hopkins vielleicht, sowas in die
Richtung. Das Problem ist, die Spieler sind ja nicht bei dem, nee. Bei denen, die jetzt für Cooper Kupp traden. Das ist ja wieder das Problem. Das heißt, du musst dann wieder jemanden finden, der gerade einen falschen Spieler quasi noch hat.
Ja.
Ich habe zum Beispiel das stimmt nicht. Bei mir, es hat wieder jemand für Breece Hall, für meinen verletzten Breece Hall, glaube ich, angefragt und wollte mir Zeke Elliott, Cordarrelle Patterson und Aaron Jones oder irgendwie sowas. Ich weiß es nicht mehr genau. Also war halt so ein Win-Now-Ding, wo ich mir dann gesagt habe, nee, passt schon. Aber unabhängig davon, also man kann, aber einen Cooper Kupp kannst du ja eigentlich nur an jemanden verkaufen, der so jemand wie du in der IDP, in unserer anderen IDP-Liga, der dieses Jahr eigentlich schon Contender sein wollte, aber dann so die Verletzungsseuche hatte. Du hast ja eigentlich ein super gutes Roster. Du wirst nächstes Jahr Contender sein.
Ja.
Und dann kannst du halt nochmal Cooper Kupp riden. Und wenn du jetzt, du hast eh schon ein Contender-Roster eigentlich gebaut, du wirst schon irgendwie einen Producer zum Beispiel noch haben. Weil du nicht alle verkaufst, weil du ja die auch irgendwie nächstes Jahr haben willst.
Ja.
Und deswegen, da kann man halt mal anfragen. Aber das sind halt echt schwere Deals.
Ja, guck mal, in der Liga habe ich ihn noch direkt angeboten bekommen. Kann ich ja mal aus dem Nähkästchen.
Ja, echt, oder?
Kann ich aus dem Nähkästchen plaudern.
Geil.
Aber für Amon-Ra St. Brown. Und da natürlich, da sage ich, Amon-Ra St. Brown Owner, also wahrscheinlich nicht mal ohne Verletzung von Kupp hätte ich mich schon schwer getan.
Nee.
Aber wie gesagt, aber mit Verletzung natürlich völlig uninteressant, so ein Deal. Aber ne, das ist, ist tatsächlich so.
Da kannst du halt, da kannst du halt im Prinzip, kannst du entweder kannst du für einen Pick halt verkaufen.
Mhm.
Also wenn du jetzt einen Pick hast und sagt der andere, komm, ich will halt einfach nur Liquidität für ihn, weil damit kann ich mir wieder was anderes kaufen.
Ja.
Oder du kaufst halt wirklich sonst noch irgendeinen anderen Aging-Wett ein oder halt, ja gut, einen jüngeren Spieler, aber der halt nicht so gut ist, wie auch immer, dann ist halt immer schwer, dann die Difference-Making-Production zu bekommen. Amon Ra, klar, ich glaube, das ist unrealistisch. Denkt er, also Cooper Kupp wird sich wahrscheinlich im Dynasty-Ranking relativ schnell um Wide Receiver, ja, 14, 15 rum einordnen.
Ja,
wie alt ist er jetzt? 30?
Wollte gerade sagen, der ist doch auch nicht mehr der Jüngste. Also, ja, wir müssen viel. Ich glaube, Cooper Kupps Skillset altert relativ okay. Also, ich habe da jetzt nicht so einen riesen Panik bei ihm, dass er es schlecht altert. Aber nichtsdestotrotz, wir haben schon häufig gesehen, wie schnell es dann gehen kann. Eine Verletzung jagt die nächste und vorbei ist die Karriere. Siehe zum Beispiel Julio, AJ Green und solche Michael Kandidaten. Thomas. Bitte?
Michael Thomas.
Ja, Michael Thomas, gut, sieht auch so aus. Ja, dementsprechend, ja, es kann eben manchmal schnell gehen und deswegen wird Cooper Kupp, denke ich schon, also in der Offseason vielleicht sogar wieder aus den Top 20 fallen. Schauen wir mal, also wie schlimm das Ganze aussieht. Gut, Top 20, ja, pff, aber könnte eng werden.
Ja, schwer. Also, 15, ja, also ich glaube, wenn du hier so. Wenn du guckst, also ich kann mir nicht vorstellen, dass Kupp sich vor Olave, Wilson, London, Metcalf, Amon-Ra eben, Higgins und so weiter, hinter die wird da alle fallen.
Ja.
Und dann hast du vorne drin einen Dixon, Hill, sind beide ein bisschen jünger, er wird da halt mit Adams dann mitschwimmen. Adams ist halt jetzt noch, hat noch mehr Value, weil er halt fit ist und produziert. Und Kupp verliert halt das Wertvollste, was an seinem Profil einfach war, dass er dich dieses Jahr zur Championship tragen kann oder halt dabei helfen kann. Das verliert er jetzt und das ist schon extremst bitter. Ja.
Ja, wahrscheinlich bleibt dir in den meisten Fällen bei Cooper Kupp im Moment nicht viel übrig, als zu sagen, ich setze ihn auf IR und warte, was passiert. Und wenn es gut läuft, kann ich nächstes Jahr nochmal angreifen.
Also wenn man jemanden findet, der aus irgendwelchen Gründen jetzt dir sagt, klar, ich gebe dir dafür Amon-Ra, ich gebe dir dafür Metcalf, ich gebe dir dafür Olave, Wilson, whatever, Alter, verkauf ihn immer. Das vielleicht, das sei gesagt, auch in Davante Adams, wie du gesagt hast, auch verkaufen, klar. Amari Cooper würde ich auch wahrscheinlich im Zweifel mal, wenn ich wirklich die Production brauche, dann würde ich auch, das machen.
Und, so. Das ist wahrscheinlich so ein reeller Preis, wo du sagen kannst, dieses Regal kannst du vielleicht greifen, kannst ihn bekommen, halte ich nicht für ausgeschlossen. Vielleicht irgendwie so ein Cortland Sutton oder sowas, der an sich, ja, natürlich sah jetzt die letzten Spiele nicht so ganz gut aus. Ich glaube, das wird aber auch wieder ein bisschen nach oben gehen. Also sowas aus diesem Regal.
Judy ist jetzt raus.
Judy ist raus, genau.
Es ist, natürlich wird Sutton jetzt ganz, klar, okay, das tut jetzt schon weh. Vielleicht kriegst du dann wenigstens noch ein bisschen was zurück. So, das kann ich mir dann schon vorstellen. Aber ja.
Ja.
Ich hätte halt bei Sutton zum Beispiel als aus Prozesssicht Angst, dass er mir halt dann gar nichts gebracht hat, der Deal.
Und das ist eben die Frage, wie dringend du was brauchst. Ne? Wenn du jetzt halt alles auf dieses Jahr ausgelegt hast, kann es natürlich schon auch manchmal Sinn ergeben und kein anderer Trade möglich ist.
Ja.
Das ist
ist immer
natürlich individuell zu betrachten.
Genau, richtig. So, das dazu. Dann haben wir haben es hier Triple Tyrant Dilemma genannt. Seit unserer letzten Folge ging Darren Waller auf IR. Zach Ertz hat sich Season Ending verletzt und Dallas Goedert ist auch erstmal raus. Ich glaube, in der Schulterverletzung, richtig?
Ja, so habe ich es auch gelesen.
So, also wenn ich das anschaue, dann ist auf jeden Fall das Value over Replacement Level von Kelce mittlerweile nicht mehr, glaube ich, zu bemessen. Und Mark Andrews ja auch angeschlagen. Also da muss man mal sehen, wie er jetzt zurückkommt. Ich gehe davon aus, dass das Rest of Season passt. Aber jetzt ist es so wirklich, hast du einen dieser beiden Tight Ends, ja oder nein? Wenn ja, überragend. Wenn nein, hast du ein Problem. Und das ist natürlich jetzt wirklich, unfassbar. Absolutes Wasteland. Keine Ahnung. Wenn du jetzt einen derjenigen hast, dann ist auch, du bist eigentlich ausgeliefert. Du kannst eigentlich auch nicht wirklich was machen, oder?
Nö, also du kannst vielleicht noch für einen Njoku traden oder sowas, ah, der dir vielleicht noch mal ein bisschen was bringt, aber ist schwer, ne?
Ja. Also unfassbar, wenn du da jetzt Production willst. Ich weiß nicht, welche Route man gehen will. Ich habe versucht, gerade heute, gestern aggressiv versucht für, oder was ist aggressiv, aber in jeder Liga Angebot für Greg Dulcich rausgeschickt, weil ich ihn einfach so cool finde. Und auch das ist natürlich ein Spieler, der wird dir jetzt Rest of Season keine super Zahlen da auflegen. Dafür zu inkonstant, die ganze Denver Offense da und so weiter, aber oder halt höchstwahrscheinlich nicht, das ist ja immer eine Wahrscheinlichkeit, aber ja, du bist angeschissen, ganz ehrlich, wenn das jetzt passiert ist, du bist echt angeschissen und musst gucken, du pantest halt jetzt die Position im Prinzip, du kannst einen Foster Moreau jetzt irgendwie holen und hoffen, dass er jede Woche einen Touchdown fängt, wenn du ihn brauchst. Ja, aber Trey McBride natürlich ist jetzt interessanter Spieler, aber was wird der jetzt liefern? Ganz ehrlich, ich
Ja,
bin auch skeptisch.
also wirklich für mich die einzigen Alternativen, wirklich jetzt Hockenson natürlich spannend geworden oder ne,
Ja.
ist entspannender, wie eben gesagt, Njoku, der vielleicht jetzt auch so ein bisschen vom Radar bei einigen verschwunden ist. Freiermuth ist noch ganz okay, so und dann
Dalton Schulz, er ist wieder
Dalton
da.
Schulz, genau, ja, den
Dak
genau,
ist da
der
und Dalton
kommt.
Schulz ist da.
Das ist so ein bisschen der Kai aus der Kiste. Also, da kann man wirklich mal probieren, Dalton Schulz zu also so Njoku und Schulz sind vielleicht da die Targets, ne? Die man einfach mal zu einem vielleicht soliden Preis, du wirst wahrscheinlich für einen Njoku trotzdem Second auf jeden Fall auf den Tisch legen müssen, je nach Setting.
Ja.
Aber für einen Schulz,
Würde ich bezahlen, würde ich
ja,
sofort bezahlen, wenn ich
wenn du
das, wenn ich,
Contender
das
bist,
wäre easy, auch ein Early Second,
ja.
easy, würde ich sofort machen, in Teil in Premium,
Ja.
der ist den Pick wert,
Ja,
glaube ich schon, ja.
denke ich auch. Genau, das Njoku und wie gesagt, Dalton Schulz ist dann vielleicht so ein bisschen kostengünstiger. Das sind so die Targets, die man haben kann, aber oft sind sie eben in Rostern, die schon relativ gut sind. Aber mehr gibt es nicht, ne? Also mehr ist dann wirklich, ja, man kann vielleicht probieren, jetzt die Kmet-Welle zu reiten, aber ob das so von konstant sein wird, wage ich mal zu bezweifeln.
Der Sell des Todes, ganz ehrlich.
Ja, für mich auch,
Cole
aber.
Kmet, das ist 5 Touchdowns in 3 Wochen, oder? Ich weiß nicht, irgendwie so.
Ja,
In
kann sein.
Busted Coverages reingelaufen. Ja, nee. Also, wenn ihr, also, gut, ich will, wie gesagt, das ist eine ganz, wir kommen ja später im Mailback dazu. Spielerevaluation, das ist nicht das, wie wir uns hier von allen anderen abheben oder was unsere große Edge ist. Daher. Hört, was das angeht, nicht unbedingt immer drauf, was ich hier sage, aber also ich weiß nicht, was ist mehr fluky als das, was er da im Moment irgendwie auflegt.
Ja, voll, bin ich ja bei dir.
Genau, dann, ja, ein Name ist natürlich jetzt spannend, Tyler Higbee. Also, Cooper Kupp
Ja,
verletzt.
stimmt. Ja. Ja, und der kann noch
Ist
nicht mehr so
immer
teuer
fluky,
sein.
der Typ und so, genau, ist immer fluky und so. Aber kann man jetzt auf jeden Fall probieren, wenn man echt ein Problem auf Tight End hat.
Wen würdest du eher traden in der Rams Offense? Van Jefferson oder Skowronek? Oder vom Waiver holen. Sagen wir mal so.
Skowronek.
Ja, mal spannend, ne? Also ich bin da auch noch ein bisschen unentschlossen.
Also niemanden halt im Prinzip. Das
Ja,
ist kein Spieler, den ich
ja,
roster.
ja,
So, beide nicht.
nee,
Kein
wahrscheinlich nicht.
Interesse dran. Ja, deswegen.
Was? Du willst
Warum
keinen
nicht?
Wide Receiver H-Back-Hybriden haben?
Ja.
Oder ist Tutu Edwards
Naja.
easy?
Ja, Tutu Atwell Season. Let's go. Let's ride. Let's ride. Also. Tutu Atwell Country, let's ride. Okay, also, naja, gut, das sind unsere News der Woche. Relativ traurig, aber damit belassen wir es auch. Und ich würde sagen, damit gehen wir rüber zur Werbung. Und Phil, wo kann man uns denn folgen?
Bei Twitter @DynastyFlo, dir 49erFlo, mir @Phil81190 Und ja, an der Stelle auch nochmal vielen Dank für die Glückwünsche.
Ach, ja.
Es hat geklappt. Und kommt gerne in unseren Discord-Channel, gebt uns Reviews bei den gängigen Plattformen und unterstützt uns auch gerne, wie es schon einige sonst tun, auch bei den gängigen Plattformen, Flo, die da wären.
Patreon.com/DynastyFlow und PayPal.me/DynastyFlow. Vielen, vielen Dank an alle Supporter, wie vorhin schon genannt. Und hast du schon um Reviews gebeten eigentlich?
Ja, mehr oder, also ich habe es ein bisschen abgekürzt. Ich habe nicht gesagt genau wo, aber.
Perfekt. Wunderbar. Alles klar. Gut. Wunderbar. Passt. Perfekt. Das war es dann auch von der Werbung. Und ich würde sagen, dann eröffnen wir jetzt das erste Segment unseres Mailbags. Und hier geht es um Dynasty Flow als Podcast, beziehungsweise ein paar private Fragen und an uns beide. Und da starten wir mit der ersten. Die kommt von Dead Boy. Er fragt: Wann gibt es mal ein Community-Treffen?
Morgen. Ich hätte Zeit. Nein, Spaß beiseite. Ja, grundsätzlich ist da nichts gegen einzuwenden. Ne? Ist natürlich immer Bedarf auch ein bisschen Planung und auch einer, ja, ich sag mal, vor allen Dingen einem geeigneten Ort. Also ich glaube, es ist immer nicht so ganz einfach. Ne? Du in München, ich in Oldenburg, das ist schon, sind 750 Kilometer ziemlich genau. Konnte ich jetzt am Wochenende mal wieder testen. Und das ist natürlich dann nicht so ganz einfach. Ne? Macht man es in der Mitte, was dann für beide natürlich planungsmäßig immer schlecht oder blöd zu organisieren ist, finde ich. Irgendwie, wenn man da nichts kennt, wo man das machen möchte. Und oder eben bei einem vor Ort quasi, das ist dann natürlich immer mit relativ viel Reiseaufwand verbunden. Also das sind so eigentlich die Hindernisse. Aber grundsätzlich, also würde ich sagen, steht ihm eigentlich nichts im Wege, außer eben dessen. Und wenn da Interesse besteht von mehreren, dann kann man da sicherlich auch mal irgendwo was in die Wege leiten, denke ich.
Absolut. Das ist aber wirklich, also wo macht man es? Das ist echt die schwierigste Frage. Klar, du kannst ja auch irgendwie sowas wie Berlin holen oder so, also wo man so, wo jeder irgendwie einen Bezugspunkt hat. Aber keine Ahnung, da müssen wir uns echt mal Gedanken machen. Dead Boy, wenn das eine Aufforderung sein soll, wenn du da schon Ideen hast, wenn du da irgendwie dir denkst, Mensch, das wäre mal cool, hin und her, ne? Dann, wir sind, also DMs sind offen, der Discord ist sowieso offen, tüftel da auch gerne was aus. Das muss ja nicht eine, wir sind ja da nicht die einzige Ideenschmiede sozusagen in der Hinsicht. Es kommt auch darauf an, was ihr wollt.
Also ich glaube halt, wenn, auch wenn da von eurer Seite irgendwo, wenn ihr sagt, boah, ich würde das wohl in die Hand nehmen, würde da mal nachfragen und würde mal vielleicht ein bisschen was organisieren oder irgendwas, wenn wir es früh genug wissen, dann sollte das eigentlich auch kein Problem sein. Also ich wäre da auf jeden Fall durchaus.
Mega Bock, einfach, wäre ja auch super cool.
Also, ja, doch, auf jeden Fall.
Also, ich hätte es ja so schon gefreut, dass wir im Prinzip eine Handvoll Hörer einfach haben, dass die einfach in München waren und dass man sich da getroffen hat und mal gequatscht hat persönlich und auch da ja einfach mal, ja, sag ich mal, so ins Gespräch kommt über alles Mögliche und das war der Hammer. Und, und das dann in einem organisierteren Rahmen oder noch größeren Rahmen von den Teilnehmern, ist ja ein Traum, also absolut.
Ja, genau. Wenn man da irgendwie mal so 20 Leute oder sowas zusammen bekäme, das wäre schon cool.
Ja, ist ja Wahnsinn. Genau. Also, wir sind auf jeden Fall offen. Die nächste Frage, die kommt von Take Some More und er sagt erstmal, wann Rankings?
Wann Bubert's legal?
Wann Bubert's legal? Genau. Ja, ich starte ich vielleicht hier mal kurz. Rankings. Rankings. Ich weigere mich aus mehreren Gründen dagegen, Rankings zu machen. Erstens muss man unfassbar viel Zeit aufwenden, wenn man es richtig machen will. Und zweitens ist es auch nicht das, wie wir irgendwie eigentlich, glaube ich, und das als großes Learning aus der bisherigen Erfahrung meiner Dynasty-Karriere, aus der man wirklich einen Vorteil gegenüber anderen zieht. Deswegen, wenn man als Content-Creator, die wir sind, viel Zeit aufwenden will, um was für euch zu liefern, dann sollte man, wenn man das effizient machen will, nicht in Rankings investieren, aus meiner Sicht. Weil das wirklich, also keine Ahnung, ich kann jetzt ein Ranking machen und dann stelle ich es online und dann mache ich in 8 Wochen ein Update oder wie? Also, das ist ja in der Woche nichts mehr wert. Da passiert was, man muss es immer wieder anpassen. Und deswegen, also ich halte es für Zeitverschwendung tatsächlich und denke nicht, dass es irgendwie sinnvoll ist. Hört uns lieber zu, was wir process-wise machen.
Ja, genau. Das ist halt eben, wann und wie oft willst du es updaten? Das ist halt wirklich das Thema. Ich meine, man kann natürlich off-season-technisch ginge das, aber dass man hier und zu gewissen Zeitpunkten wirklich auch Rankings macht, aber ist halt eben wirklich die Frage, was bringt es einem? Und ich glaube, wenn man hier so bei uns im Podcast zuhört, dann bekommt man halt schon auch einen ganz guten Eindruck vermittelt, wo wir welche Spieler sehen. Und wir sind da ja auch durchaus offen, auch im Discord da über einzelne Spieler zu sprechen und auch dem Vergleich zu sehen. Und ich glaube, da hilft es euch im Einzelfall mehr als. Und vor allen Dingen ist es auch, und das finde ich immer wichtig, auch für jegliche Trade-Anfragen und so weiter. Natürlich, man kann sich immer nochmal rückversichern bei uns im Discord oder auch bei uns per DM oder sowas. Wichtig ist aber auch, dass man sich eine eigene Meinung bildet und praktisch daraus lernt und auch für die Zukunft lernt. Und ich meine, wir hatten es jetzt vor kurzem mehrfach im Discord, dass Leute wirklich Home Run Deals angeboten bekommen haben und aber einfach gezögert haben und nochmal nachgefragt haben und dann die anderen den De Deal zurückgezogen haben. Ne? Das ist manchmal
Ja.
so eine Sache, wo man einfach dann auch selber erkennen muss, was ist wirklich ein super, super Deal und dementsprechend, ja, lernt selber, beschäftigt euch einfach selber mit der Materie. Ich meine, nicht anders, es ist uns auch nicht anders ergangen. Jeder von uns kann sich, glaube ich, noch sehr gut daran erinnern, als man so angefangen hat und hat sich so an irgendwie Trade-Value-Charts geklammert und Rankings und Trade-Kalkulatoren und so weiter, hat geguckt. Aber letztlich, nach einer gewissen Zeit hat man dann gemerkt eigentlich, was für ein Scheiß es auch teilweise war. Und man muss wirklich auch aufpassen, wenn man selber sich zu 100% auf Rankings verlässt, dann kann das auch durchaus schief gehen, ne? Wenn der Creator, der sie macht, einfach scheiße ist. Und dementsprechend würde ich immer empfehlen, sich vor allem selber auch damit zu beschäftigen und macht dann selber halt Rankings, ne? Die Arbeit
Ja.
ist natürlich, ich meine, wenn wir es machen würden hier so auch freie, also frei verfügbare Rankings, so, das ist natürlich schon immer, boah, das ist schon viel Arbeit und ich glaube, das ginge auch, wenn dann nur irgendwie als Patreon-Post oder sowas in die Richtung, dass man sagt, so, komm, ne, aber das wollen wir halt auch ungerne, dementsprechend im Moment ist
Ja,
das
und
nicht
ich.
geplant.
Ich glaube, wie gesagt, es ist nicht mal, es ist kein großer Vorteil, den du da davon ziehst. Also,
Nein.
gerade auf Patreon, da würde ich mich ja dann auch super unwohl fühlen, weil ich mir denke, boah, Alter, es ist auch einfach nicht meine Stärke, jetzt halt wirklich zu sagen, ob auf Wide Receiver 24 der ist und der andere Wide Receiver 27 und dann tauscht er die. Also, das ist einfach nicht die Edge, so, das ist, deswegen,
Ja, und wo
ich
ist
halte das nicht für ein besonders gutes Ding.
Die Differenz zwischen Wide Receiver 28 und 58? Also,
Ja.
das ist halt manchmal enger beieinander,
Ja.
als man überhaupt denken kann. Und deswegen wirkt es manchmal so, als ob die Value-Differenz zum Beispiel sehr groß ist. Und gerade so im Receiver-Bereich, so, ich sag mal, vielleicht ab 30 bis 60 oder so, ist alles sehr dicht beieinander oftmals. Und deswegen einfach, ja. Rankings sind zwar
Und
okay, aber nicht das Allheilmittel.
Du musst zu Rankings, es ist ja kein, also Rankings überhaupt in Dynasty zu machen, kommt ja deswegen, weil es natürlich einen Redraft schon immer gibt. Und da ist es ja auch logisch. Da hat jeder, also du hast es ja in unserer allerersten Folge schon gesagt, wie sagt, na verdammt, jede Katze jagt das gleiche. Fuck, ich bring's nicht mehr zusammen. Aber auf jeden Fall, so jeder hat das gleiche Ziel. Du willst einfach für dieses Jahr Production, nichts anderes. Und in Dynasty gibt es unterschiedliche Wege zum Ziel. Und es gibt unterschiedliche Phasen, in denen man ist. Das heißt, du musst ein Ranking machen für einen Rebuilder, du musst ein Ranking machen für einen Retooler, du musst ein Ranking machen für einen Contender. All das, wie willst du das in ein Ranking reinpacken? Ich finde das viel zu komplex und deswegen. Ist Dynasty ist was anderes als Redraft, wo man sich sein Team anschaut und sagt, ah, dann kaufe ich jetzt den, buy low, sell high, fertig. So. Nein, Alter, nein, das ist anders.
Im Prinzip müsste es
Du
dann,
musst.
wenn man es ganz genau nehmen will, genau, und das ist der Punkt, müsste es dann Contender und Rebuilder-Rankings geben, ne?
Ja, mindestens.
Ja.
Das ist ganz klar. Und dann, ja, nee, also da seht ihr, man muss das wirklich so clustern und hin und her. Das ist das also so, dass ich dann am Ende drauf schauen würde und denke, oh ja, ein geiles Ding, das machen wir. Ich habe letztens bei jemandem, keine Ahnung, man macht dann Trade-Angebote und denkt sich, Alter, ich kaufe von dir halt jetzt einfach einen Spieler, der passt in dein Bild nicht rein. Und dann schickt mir da einfach nur ein Ding von einem Calculator, der dann, wo der sagt, ja, aber meine Seite ist mehr wert. Alter, der Spieler ist aber für dich nicht so viel wert. Also beide nicht. Und das, was ich dir rüberschiebe, ist für dich aber viel mehr wert. Und du kriegst die ja eh nicht verkauft an jemand anderen.
Ja.
Also, ja, das ist, aber das, manche verstehen das nicht. Und das ist, ich glaube, dass man, wenn man einfach nur Rankings publiziert, dafür, dass das übrigens eine Spaßfrage war, reden wir schon ganz schön lang drüber, aber unabhängig davon, wenn man einfach Rankings publiziert, dann, ich glaube, dass man damit mehr Schaden, gerade bei Anfängern, vielleicht auch mal anrichtet oder bei so eher unerfahrenen Spielern anrichtet, als es wirklich Nutzen bringt. Deswegen lieber unseren Podcast hören, versuchen, den Prozess zu verstehen, den wir anwenden, und dann, glaube ich, ist allen mehr geholfen.
Ja.
Und so.
Ja. Nee, gut, belassen wir es dabei.
Es war, wie gesagt, eine Spaßfrage. So, ja. Take Some More hat nämlich auch noch ernste Fragen gestellt. Und deswegen sind wir ja im Bereich Dynasty Flow privat eigentlich noch und gar nicht im Bereich Fantasy Football. Aber wir sind als erstes Mal off the rails gekommen hier in der Jubiläumsfolge. Gut, Take Some More fragt dann im Ernst. Bei Jubiläen blickt man ja gerne zurück und nach vorne. Was ist eure Lieblingsanekdote aus 99 Folgen Dynasty Flow? Starten wir mal mit der, es kommen noch mehr. Aber so, Phil, was ist denn deine Lieblingsanekdote aus den ganzen Folgen?
Ach Gott, also ich glaube, so als Anekdote, ich habe so ein bisschen was vorbereitet. Eigentlich wollte ich das gerade schon zu Anfang, aber dann sind wir so ein bisschen drüber. Ich wollte eigentlich auch noch ein bisschen was dazu sagen und eigentlich nur mal so ein bisschen, vielleicht mache ich das an der Stelle einfach mal, ein bisschen erzählen, ja, perfekt, eigentlich, perfekt. Wie das eigentlich zustande kommt, weil ich glaube, das ist vielen so, also wir haben schon häufiger erzählt, wie wir uns kennengelernt haben und sowas, aber es ist einfach total lustig, ne? Wir haben dann irgendwie, ich weiß gar nicht, das klingt jetzt ja, wir haben dann irgendwie Handynummern ausgetauscht und haben dann häufiger eigentlich mal so über Dynasty Content.
Am Anfang haben wir, also wir haben ja am Anfang noch immer über Discord geschrieben.
Ja, am Anfang, so genau, ging's ganz, ja los, ganz ne? Anfang, genau, aber ja. Dann irgendwann, also wo es ernster wurde, haben wir den Handynummern getauscht und haben dann halt via WhatsApp dann auch viel geschrieben und sowas. Und dann, ich habe es heute nämlich extra nochmal nachgelesen, hast du am 15.02. geschrieben, also 15.02.2021 müsste es gewesen sein. Ich wollte schon immer einen Podcast starten, seit 15 Jahren, seitdem ich meinen ersten iPod hatte.
True.
So, und dann kam es eben zustande und hat sich dann entwickelt, diese Gedanken, und haben, ich sag mal, dann haben wir eigentlich alles festgelegt, haben uns Gedanken gemacht über Themen und Inhalte, was wir auf keinen Fall wollten und so weiter. Und übrigens auch bis heute eigentlich uns auch ziemlich gut gelungen, sowas. Wir wollten auf keinen Fall Start-Sit und Rankings und so weiter. Das ist schon ziemlich gut gegangen. Ja, dann haben wir uns über Namen und Intro und Musik und so weiter Gedanken gemacht, weil letztlich, wenn du einen Podcast hast, ich sag mal, ich glaube, dass die Themen waren für uns relativ einfach zu greifen und auch relativ einfach wussten wir, worüber wir reden wollten und was wir darüber reden wollten. So, ich glaube, das war eigentlich gar nicht die Schwierigkeit. Das Drumherum, diese ganze Organisation, war eigentlich echt das Wilde.
Nee, und dann haben wir... Das liegt nicht bei uns beiden nicht im Blut, ja.
Nee, so. Genau. Und dann haben wir irgendwie, keine Ahnung, da so ein bisschen Brainstorming veranstaltet und das Logo und allem drum und dran, da hast du noch Entwürfe besorgt und also wirklich, ja. Also da steckte tatsächlich, auch wenn man das gar nicht immer so glauben mag, aber da steckte tatsächlich schon auch eine Menge Hirnschmalz, Zeit und Diskussion und Überlegungen hinter, ne? Das muss man hier an.
Das war ja nicht die erste Covid, das war die zweite, dritte, vierte, keine Ahnung, das war ja der zweite Covid-Winter, ne? 2021. Aber da waren wir safe auch, hingen wir safe im, Lockdown, wie auch immer, Ausgangsbeschränkung, keine Ahnung. Also war schon, der Großteil hat sich zu Hause abgespielt, aber da haben wir jetzt natürlich schon noch relativ viel Zeit investiert. Und ich kann mich erinnern, wir haben mal vor, ich weiß nicht wie viele Wochen, irgendwann in der Offseason haben wir auf jeden Fall mal die anderen Entwürfe von unserem Logo zum Beispiel geshared, so die anderen Farbgebungen. Und ja. Da haben wirklich alle gesagt, ja Gott sei Dank habt ihr echt für das entschieden. Die anderen waren ja totaler Müll.
Ja. 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 Nee, genau. Und ja, dann haben wir am 4.3. tatsächlich schon die erste Folge aufgenommen. Ne? Haben wir gesagt, okay, ja. Ja, ich sag mal, das Gute war, du konntest so ein bisschen schneiden und solche Sachen, oder beziehungsweise kannst du immer noch. Und ja, dann haben wir es einfach gemacht. Ne? Ich glaube, das Wichtigste war für uns eigentlich, oder auch für dich so mit, dass wir dann auch gute Technik gleich uns bestellen. Ne? Also da haben wir gleich gesagt so, boah, da haben wir gar keinen Bock drauf, ja. Weil wir auch einige Podcasts kannten und kennen, die eben gerade amerikanische Podcasts, die einfach einen Fick drauf geben. Und wo es einfach richtig grausig ist. Und da haben wir dann gesagt, okay, nee, das wollen wir. Und ja, in der Zwischenzeit, und da will ich gar nicht, vielleicht startest du einfach sonst mal mit deiner Lieblingsanekdote und dann kann ich vielleicht noch ein bisschen ergänzen. Ja, sind
das ja, ich habe auch ich habe auch überlegt, irgendwie so was Spezielles rauszusuchen. Und ich glaube, das witzigste Einzelding, was irgendwie mal war, die, oder was ich finde, die Folge mit James, wo wir uns irgendwie für einen Abend verabredet haben, 2. März, ich weiß nicht, keine Ahnung, wann das war, eben also jetzt diese Offseason, glaube ich, zum Quarterback-Ranking. Und du hattest so gesagt, ja, mach das doch mit James aus. Dass er dann vorbeikommt und so, und ich habe dann einen Termin organisiert, ja, passt dir, und dann habe ich ihm geschrieben, ich glaube, ich weiß nicht, passt dir Dienstag, der 2. März, oder, ja, keine Ahnung, auf jeden Fall hat halt, es war halt kein Dienstag, es war halt ein Mittwoch, oder anders, keine Ahnung, irgendwie war halt so, dann war auf jeden Fall dieser 2.3. gekommen, wir so, ja, okay, jetzt geht's dann los, und ich schreibe dann irgendwie, keine Ahnung, 10 Minuten vor Aufnahmebeginn oder so, schreibe ich dann James, hey, ja, also hier ist übrigens der Link zu unserer Aufnahme. Wir sind schon mal ready, falls du auch Zeit hast. Und ja, dann freue mich auf die Aufnahme. Und er so, heute? Und ich so, und er schreibt, du hast doch, also wir sind doch für morgen verabredet. Und ich so, Alter, was? So, wir alle ready und er. Und dann kam einfach raus, ich habe halt irgendwie halt Mittwoch hingeschrieben und der Tag, das Datum war ein Dienstag, irgendwie so habe ich es halt verkackt oder ich habe das falsche Datum geschrieben. Es war auf jeden Fall wild und ja, ich fand das super witzig. Und dann war er einfach 10 Minuten später, war er einfach da und ja, ja, logisch, kein Problem, passt, ich habe heute eh nichts vor. Und ja, das fand ich so als Beispiel irgendwie geil, was hinter den Kulissen mal los ist, was man ja überhaupt nicht mitkriegt, wenn man nur den Podcast hört. Und das sind so die, ja, die witzigen Dinge, die mal so während Aufnahme passieren oder keine Ahnung, oder da halt in dem Moment halt bei einem Gast, genau bei einem Gast verkacke ich sowas dann mal. Nicht, wenn wir zu zweit Dinge aufnehmen, sondern dann beim Gast. Also ja, fand ich geil.
Ja. Ja, an der Stelle kann ich dann auch vielleicht so weitermachen und nochmal einen kleinen Shoutout an unsere 5 bisherigen Gäste geben, die wir hatten. Das war zunächst Emin, damals von Fantasy Dominator, der war unser erster Gast. Dann eben James, wie du es gerade besprochen hast, der super spontan auch direkt reinkam, was auch super war. Und
war schon zweimal, oder? Glaube ich, James.
Ja, ne? Zweimal zum Quarterback.
Ich glaube schon, oder? Ja. Zweimal zum Quarterback-Ranking, ja. Mhm. Genau.
Dann natürlich die beiden Jungs von Mike's in Motion, Steven und Ralf, die dabei waren. Ja. Und auch an der Stelle nochmal unser Live Discord Coverage des Drafts haben wir auch, ich glaube, Tobi und
genau
noch jemand von Mike's in Motion begleitet. Jetzt, boah, müsste ich jetzt nochmal. Ich glaube aber Tobi auf jeden Fall da.
Bitte? Tobi war auf jeden Fall da. Ja,
auf jeden Fall Tobi, also wenn ich da an der Stelle jemanden vergesse. Ne? Und dann natürlich Michael, der für dich eingesprungen ist und hier auch noch natürlich geschnitten hat, die Folge. Also Wahnsinn. Ja. Genau. Also deshalb, vielen Dank an euch Jungs, wenn ihr das hört. Und ich glaube, Anekdoten gibt es sonst schon noch ein paar. Ne? Also wie wir es beide jeweils schon häufiger mit der Technik verkackt haben einfach.
Ja,
und mit der Blechbüchse aufgenommen haben.
Ja, echt.
dann gibt es natürlich noch check den Phil, ne, wie ich hier mein Wasser umschmeiß.
Ja. Oder? Aber das habe ich damals rausgeschnitten, oder? Mit dem Wasser, oder habe ich das auch vergessen?
Ich glaube, du
oder das haben wir absichtlich drin gelassen.
Ja, ich weiß es nicht. Ich glaube, du lässt das absichtlich, wenn mir irgendwas passiert, wenn du einen Fehler machst, ich habe es am Wochenende den Hörern auch noch gesagt. Ich sage, wenn Flo irgendwas passiert, dann nimmt er 3 Disclaimer vorher auf und schneidet die Folge 10-mal zusammen, nimmt sie alleine nochmal auf und solche Sachen. Wenn mir was passiert, ja, schneide ich raus, dann doch nicht, schade.
Das war so geil, wie einfach, ich hoffe, das darf mein Arbeitgeber auch gar nicht hören, diesen kleinen Zwischending, aber wir haben ja letzte Woche eben Montag aufgenommen und ich so, und das war dann, keine Ahnung, ich glaube, wir sind fertig geworden um 11 oder so und ich nehme hier immer in meinem Schlafzimmer auf, wo ich meinen Schreibtisch habe und so, aber dann war es halt schon 11 und dann, ja, Freundin will auch zum Schlafen gehen und so und dann habe ich einfach sofort ausgemacht alles und dachte, ja, schneiden, das kannst du morgen noch machen und natürlich, wie es immer ist, wenn ich es nicht sofort mache, vergesse ich das. Dann so, okay, gut, ja, dann, mach ich. Dann komme ich Mittwochabend, ich weiß nicht, wir hatten ja Mittwochabend, da war ja dann 60. Ja. Das war, deswegen haben wir ja nicht Mittwoch aufgenommen. Dann war 60, dann habe ich damit, das habe ich natürlich mit einem Kumpel geguckt und dann, ja, saß man zusammen, gerade witzig war es, wunderbar, so irgendwann gehe ich ins Bett. Fuck, ich habe die Folge ja gar nicht veröffentlicht, scheiße, Alter. Ja gut, jetzt geht's nicht mehr, jetzt muss ich ins Bett gehen, zack, Laptop eingepackt in die Tasche, hier nächsten Tag auch noch im Büro gewesen. Da sag ich mir, alter Fuck, Alter, ich kann's nicht morgen Abend erst machen, ich fühle mich hier der Sache zu sehr verpflichtet, ich muss das morgen irgendwie im Büro machen. Ich mit meinem Privatlaptop sitze ich da drin, Alter, dann am Vormittag Termine. Ah, Leute um mich rum, ich denke mir, Alter, ich kann jetzt hier nicht den Audacity-Ding da einfach machen und das bringen und meinen Podcast abmischen. Irgendwie gewartet, Mittagspause, ja, okay, danach direkt gemacht und halt alles so maximal schnell abgemischt und natürlich nie daran gedacht, dass wir 3 Tage vorher aufgenommen haben und deine Maus eingefroren ist und alles mögliche und dann einfach schnell veröffentlicht, 2 Stunden, zack, bumm. Ich habe mich noch gewundert, ich mache ja immer den Effekt Stille kürzen. Damit du ein bisschen diese Sprechpausen raustust. Und in dieser Folge, es war noch nie so viel, es ist irgendwie ends viel rausgegangen. Und ich dachte mir so, wow, Alter, okay. Erste Folge abgemischt jetzt mit dem neuen Laptop und so. Boah, keine Ahnung, irgendwas habe ich an den Einstellungen verkackt. Rückgängig, ich mach's ein bisschen weniger. Und dann, ja, okay, gut, scheiß drauf. Mach ich diesmal einfach nicht. Hochgeladen, ohne das weiter zu prüfen, zack. Und dann dauert's, ich weiß nicht, wie lang. Keine Ahnung, nächster Tag, ich weiß nicht, wann wir das dann im Discord kam, so, ja, einfach nur das Zitat, ja, ich schneide das dann raus und dann schreit der Hörer, ich muss gerade mal gucken, was es war, Alter, das war so geil. Ich möchte es unbedingt da. Genau, Terrible Towel hat dann noch geschrieben, alles Gute nachträglich, Phil, und dann in Anführungsstrichen, ich schneide es raus. Oder ich werfe Phil vor, den alter Mann regt sich über moderne Technik auf Bus. Und das ist, hey, ich hab's gelesen, das war dann am Freitag, irgendwie mittags. Und ich so, oh fuck, Alter, stimmt, da ist ja was gewesen. Ey, scheiße. Und ich sofort dann halt, oh fuck, Alter, gleich Audacity das nochmal gemacht und neu hochgeladen. Also, wenn ihr das verpasst habt, das war ein Tag halt live, wie Phil sich 5 Minuten lang komplett aufregt darüber, dass seine Maus eingefroren ist und Ding. Das war wirklich eine geile Anekdote eigentlich. Das war schon witzig.
Ja, genau. Also, ne, wie ihr hört, Flo wirft mich dann gerne unter den Bus. Nicht zuletzt darf man natürlich auch nicht die Geschichte vergessen, wie wir zusammen über Discord den Draft geguckt haben im vorletzten Jahr und ich einfach dabei eingeschlafen bin, während wir gecallt haben.
Ja, erste Runde, nee, zweite Runde, zweite, dritte, zweiter Tag, glaube ich, ja. Oder?
Irgendwie sowas, ja.
Zweiter Tag des 21er Drafts und irgendwie auf einmal, ich sag noch so, ey, Alter, was ist da jetzt, wer ist denn das oder keine Ahnung, irgendwas und ich höre einfach nichts mehr und ich sehe dann irgendwann nur noch, wie er so hinten im Sitzen auf der Couch schläft und ja, alles klar, gut, ich bin dann im Bett, ciao. Das war viel zu geil. War herrlich.
Nee, genau. Und ich glaube, dann kann man noch vielleicht so als letztes kleines Highlight so sagen, und das ist gar nicht so witzig, sondern einfach cool, so, wo wir uns das erste Mal dann live getroffen haben in diesem Sommer.
Ja.
Na, das war
auf jeden Fall.
Also, und dann ein Bierchen zusammen getrunken haben und sowas, das war schon cool.
Ja, genau, beim Griechen schön. Ja. Paar Bierchen noch, du kamst von der Messe, ne? Genau. Eh schon. Genau, ein paar Uso hinterher. Ich schon extrem langen Tag gehabt hattest du
Ja.
und vor allem auch noch, war das der erste in München? Nee, es war
Ja.
der zweite, ja, gell?
Nee, das war der erste.
Ja,
Das war
das war schon.
da bin ich morgens irgendwie morgens nach München tatsächlich
Ah,
geflogen
ja,
und
okay.
dann, ja. Jo, das war
Ja,
eine.
absolut. Das war einfach auch cool, das war ja gut, da haben wir schon über ein Jahr Podcast gemacht, hatten uns nie persönlich gesehen, ne? Und dann schon natürlich nochmal was anderes, wenn man sich auch persönlich mal gesehen hat.
Ja, auf jeden Fall. Aber dieses Jahr schon dreimal, also jetzt am Wochenende das dritte Mal. Das ist
Ja.
echt cool.
Ja.
Nee,
Auf
und
jeden Fall.
ja, und dann sind wir jetzt mittlerweile, um das abzuschließen, dann ja, 100 Folgen, haben circa 1000 Abonnenten, einige Supporter und schon cool, ne? Also darüber freuen wir uns riesig und deswegen an der Stelle, wir sagen es heute wahrscheinlich nochmal öfter, aber auf jeden Fall Dankeschön und so ein bisschen kleine Story mit den Geschichten dazu und
Ja, definitiv. Genau, so. Ja, ist ja echt, wir schreiten in 7 Meilenstiefeln, schreiten wir voran hier in dem Mailbag. Aber so muss es ja auch sein. Gerade in diesem Segment ist das ja einfach jetzt auch mal okay. Texamore hat ja noch mehr gefragt, und zwar, würdet ihr rückblickend alles wieder genauso machen? Und ja, Phil, ich wüsste nichts, was ich anders mache, aber das heißt nicht, dass ich es zwangsläufig wieder genauso machen würde. Keine Ahnung. Kann ich gar nicht beantworten, glaube ich.
ja, ist also das Einzige, vielleicht mal öfter vor den Aufnahmen nochmal die Technik überprüfen, ob sie auch richtig ist.
Ja.
Aber
Ja.
ansonsten würde ich, also war es schon für uns, glaube ich, genau richtig so und auf jeden Fall eine coole Sache.
Da kann man dann, also genau, die einzelnen Patzer. Auf jeden Fall. Das wäre cool, das zu umgehen. Und ich glaube, ansonsten die anderen Sachen, wo man sich vielleicht im Nachhinein denkt, das würde man gern, also auch mal inhaltlich anders machen. Ich glaube, das gehört dazu. Also alles, was man mal, also aus Fehlern muss man halt lernen. Das ist auch immer das Wichtige. Und das ist eigentlich, also das ist das, solange man sich das behält, bin ich da auch völlig fein damit. Kann man auch mit allem leben, was in der Vergangenheit war. Und genau deswegen, also so, von den grundlegenden Dingen wirklich Sachen anders machen? Nee, ich glaube eigentlich nicht.
Nee, sehe ich auch so.
Bin schon sehr zufrieden mit unserem Ansatz, unserem Produkt, unserer Community, unserem Umgang. Keine Ahnung. Also war eigentlich alles ziemlich, ziemlich cool. Und auch so witzig, dass es halt auch so on the fly einfach immer war. So, und wir machen halt einfach irgendwie und das ist halt auch im Nachhinein, wir haben dann einfach so, ja, komm, machen wir das halt einfach, aber im Prinzip, wir kannten uns ja wirklich nicht. Wir haben uns, glaube ich weiß nicht, haben wir eigentlich vor unserer ersten Aufnahme mal telefoniert?
Nee,
Einmal, oder?
ich weiß, ja,
Gar
kann,
nicht. Haben wir das ja?
ja, es kann sein, ich weiß
Crazy.
es nicht genau, aber darüber haben wir am Wochenende ja auch schon spekuliert. Also, ich glaube nicht, ich
Ja.
glaube tatsächlich nicht. Also,
Also
ja, vielleicht,
ich bin mir
mal,
irgendwie sicher. Also
boah.
maximal haben wir uns dann einmal so, um das zu testen. Ich weiß echt, ich habe keine Ahnung, Alter. Aber also im Prinzip, wir haben ja das halt überhaupt nicht lang geplant oder uns da viel Gedanken gemacht. Und beide können damit halt irgendwie leben und können auch, glaube ich, so mit den, weiß ich nicht, du musst ja auch irgendwo mit den Eigenheiten des anderen einfach umgehen können. Und es ist bei uns so super entspannt, dass es auch nie irgendwie Stress gab in der ganzen Zeit. Und deswegen ist halt schon extrem viel wert. Und ansonsten würden wir es wahrscheinlich jetzt auch einfach schon nicht mehr machen.
Nee,
Wenn
genau.
wir ehrlich.
Genau. Also ich für mich auch und man muss das ja auch sagen, also so, es ist ja irgendwo, wenn man sich dann gar nicht riechen könnte und gar nicht so miteinander klarkäme, wäre es ja halt auch irgendwie so, dass man dann wahrscheinlich schon eher gesagt hätte, nee, boah, komm, jetzt lass gut sein. Und nee, aber ganz im Gegenteil. Also das klappt immer gut und auch wenn mal irgendwie was dazwischen kommt oder sowas, sind wir beide immer relativ flexibel, sodass wir es irgendwie immer hinbekommen und das ist schon ganz cool.
Ja, hundertprozentig. Genau, dann die nächste Frage von Texamore war, was seht ihr bei Dynasty heute völlig anders als früher? Jetzt kommen wir hier eigentlich fast in die Richtung eben ein anderes Thema. Ja, das ist jetzt halt nicht mehr unbedingt das. Aber komm, dann nehmen wir das ja jetzt vielleicht einfach mal mit rein. Schon mal ein bisschen Vorgriff auf spätere Fragen. Phil, was hat sich denn grundlegend geändert?
Wenn ich jetzt eins nehmen müsste, wahrscheinlich, was so, also sich am drastischsten vom Anfang bis heute geändert hat, ist es wahrscheinlich so der Wert von den einzelnen Bestandteilen bei Dynasty. Also, ich sag mal, sowohl Assets, ne? Sei es Quarterback, sei es Running Back, sei es Receiver, sei es Tight End, sei es Picks und auch wahrscheinlich nochmal, was für ein Effort man reinstecken muss, ne? Und was für so und wie viele, ja, die ganze Art, Dynasty zu spielen, ist halt nicht einfach, also zum Beispiel in 30 oder 40 Ligen zu sein und da irgendwie rumzudümpeln, sondern wenn jede Liga, die ich spiele, muss ich halt auch aktiv managen. Und ich glaube, das unterschätzen auch viele. Ne? Also, ich sag mal, man denkt am Anfang, boah, ich spiele drei Ligen, ja, easy peasy, dann nehme ich in der Offseason mal 10 Stück dazu und dann habe ich auf einmal 13 und sitzt dann da und muss damit erstmal klarkommen. Also, ich sage es ganz ehrlich, der Hustle, ich habe es jetzt am Wochenende halt zum ersten Mal richtig krass gemerkt. Also, wenn du halt nicht dein Team oder deine Teams managen kannst mit Aufstellungen und sowas, das ist schon dann ein Pain. Und ja, du musst halt immer voll, es ist halt ein Hobby halt, wie es auch zum Beispiel ist, wenn du, keine Ahnung, Fußball spielst oder irgendwie sowas. Und da hast du zweimal Training, einmal Spiel, sag ich mal, wenn du es jetzt im unterklassigen Bereich machst. Hier ist es so, du musst halt schon auch, ja, ich sag mal, jeden Tag wahrscheinlich mindestens eine halbe Stunde investieren. Und ich glaube, das
Ja,
muss
also
man lernen.
wenn du viele Ligen spielst, dann ja, auf jeden Fall.
Ja,
Das
also
ist.
eine halbe Stunde rede ich so bei, wahrscheinlich bei 5 bis 8 Ligen, dann kommst du mit einer halben Stunde am Tag aus.
Ja, ich glaube auch. Also gerade wenn du dann mal mehr. Also ja, gehe ich komplett mit. Das kann man echt. Es ist zeitintensiver als mein Tennis auf jeden Fall. Und es kommt echt ans Golf ran, würde ich sagen. Obwohl ich da, wenn ich aktiv spiele, so wie ich es dieses Jahr. Schon die, also weiß ich nicht, April bis Juli super gut durchziehen konnte. Da habe ich zwei der Runden in der Woche Golf gespielt. Das sind jeweils 6 Stunden, das waren 18 Stunden die Woche, schätze ich mal, die ich da investiert habe. Und ganz ehrlich, das, also am Ende inklusive wirklich sich damit auseinandersetzen. Gut, okay, jetzt muss nicht jeder seinen Podcast aufnehmen und den vorbereiten, aber andere Podcasts hören, immer mal ein bisschen versuchen, so an der Zeit zu sein, am Markt zu sein. Aktiv zu sein in den Ligen. Alter, also 2 Stunden am Tag, die sind schnell rum, wenn du da durch die Ligen surfst, dir Gedanken machst, Teams managst, wenn du 15 Ligen spielst, dann ist das sofort weg, die Zeit. Und gerade der Sonntag ja auch. Also da vorher überlegen, wen stelle ich auf, alles durchgehen, nochmal checken, nochmal prüfen. Das ist ja, wenn es da mal eine ordentliche App gibt, die dann da in Sleeper einfach nur auto. Ich hätte gern einfach das Ding, Alter, stell automatisch auf, nach Projections. Ich glaube, die Zeit würde ich mir gerne sparen. Und würde einfach sagen, komm, mach das einfach hier fertig. Switch um 5 vor 7 nochmal durch. Ich vertraue dem Ding. Am Ende, die Zeit, die ich mir damit sparen würde, ich glaube, dass die in anderen Aktionen besser aufgehoben wäre. Aber genau, das ist, kann ich dir nur voll zustimmen. Was sich für mich am meisten geändert hat, glaube ich, ist, dass ich eben komplett weg bin von Trade Calculatoren für mich zur Evaluation von Deals und dass ich auch aktiver oder dass ich mir viel, viel leichter tue, Trades zu machen, die einen Value-Verlust beinhalten. Also ich habe gesagt, ja, ich kaufe halt jetzt einen Spieler überteuert ein, aber ich weiß, aber er bringt mir Rest of Season so viel mehr an Production und das bringt mich x Prozent, nochmal, bringt mir nochmal 5% mehr Chance vielleicht auf die Championship und mein Roster ist in dem Stadium, dann scheiß halt einfach drauf und mach's und investier das. Da tue ich mir deutlich leichter als am Anfang. Genau, habe ich mit Sicherheit auch viel von dir gelernt, by the way. Das hat sicher auch viel gebracht, da immer zu reden, zu diskutieren und das so über die Zeit zu verfolgen.
Ja, das, ich glaube, das sowieso,
Genau.
ne? Ich glaube, das sowieso bei uns halt, wir diskutieren ja auch oft so, und das kriegen die meisten ja gar nicht mit, also hier im Podcast natürlich auch, aber per
Ja.
WhatsApp, und ich glaube, da ist der Ton dann auch manchmal noch mal ein bisschen härter miteinander, wo man einfach auch gegeneinander einfach mal argumentiert und dann guckt, okay, so, und wo wir uns auch gegenseitig Deals von uns halt kritisieren oder halt nicht. Und das ist halt eben, glaube ich, auch, wo man so sein Knowledge und so weiter auch auf den Prüfstand stellt, ne? Wenn du das so wirklich dann, ich sag mal, der andere dir ungefiltert die Meinung dazu sagt, ich glaube, da lernt man immer schon viel draus, ja, denke ich auch.
Absolut, das stimmt. Das ist richtig. So, dann hat Texamo noch eine abschließende Frage und die geht jetzt wieder zurück Richtung Dynasty Flow. Und Klassiker, was wünscht ihr euch für eure gemeinsame Dynasty Flow Zukunft?
Soll ich starten?
Ja, starte doch mal rein.
Also ja, ich mache das jetzt mal ganz einfach. Ich sag mal, mindestens noch 100 weitere Folgen.
Ja, genau. More of the same, würde ich auch sagen. Also einfach, solange wir Spaß haben an Dynasty und solange es bei uns jeweils die Zeit zulässt, dann freue ich mich einfach drüber, dass das so weiterzumachen. Natürlich, ich glaube, man muss auch realistisch sein immer. Wir beide sind in einem Alter, wo sich auch die Dinge mal verändern können und wo man auf einmal vielleicht die Prioritätensetzung dann in vernünftige Bahnen lenken muss. Das ist so. Aber ja, solange es die Zeit noch zulässt und es möglich ist, dann will ich das auf jeden Fall genießen. Denn ich glaube schon, wenn ich jetzt so zurückdenke, ja, eben auch an 1,5 Jahre, was es jetzt sind, es ist halt einfach, ja, eine coole Erfahrung auch, sich um sowas zu kümmern und den Content zu machen. Und das möchte ich nicht missen. Nee. Und solange das noch geht, richtig cool.
Auf jeden Fall. Und also es ist ja, und das ist ja am Wochenende vielleicht auch nochmal so rausgekommen irgendwie, ja, das sind ja auch irgendwo Freundschaften entstehen ja daraus auch. Ja. Ich sag mal, zwischen uns kann man das, denke ich, auf jeden Fall so sagen und auch mit den anderen Hörern. Also es ist ja, wenn du irgendwie wöchentlich Kontakt mit Leuten hast und so, das ist ja schon irgendwie cool. Und ich sag mal, meine Freundin ist dann auch oft so, oh, ne, sind das denn alles nur so Nerds praktisch, die kein Leben haben, aber nee, das sind alles coole, normal, ja, weißt du, so, nein, es ist ja immer so leicht, dieses Klischee natürlich, und das kann man auch irgendwo verstehen, aber es ist einfach, so, keine Ahnung, sind alles coole Leute oder beziehungsweise alle, die ich bislang so kennengelernt habe und auch mal mehr als 3 Sätze mitgeschrieben habe, da kann man wirklich sagen, das sind in der Regel echt coole Leute und das schon echt einfach cool, und das wünsche ich mir in Zukunft auch weiterhin so.
Ja, couldn't agree more. So ist es. Dann haben wir den nächsten, also die nächste Frage, und die kommt jetzt nicht mehr von Texamo, die kommt jetzt vom Bruno Koslowski, auch zum Beispiel jemand, den ich, also ich weiß gar nicht, habe ich den Bruno eigentlich, den habe ich ja in der Downset Talk Liga kennengelernt, über Dynasty Flow, jetzt hört er uns halt auch immer, und Bruno, wie hörst du uns denn jetzt eigentlich mal, die Rasenmäher-Saison ist auch einfach vorbei, daher, wie ist denn eigentlich gerade dein Setting? Beantworte uns das doch mal. Er fragt auf jeden Fall, Phil, was ist dein Münchner Lieblingsbier?
Uiui, als ich die Frage gerade eben gelesen habe, da musste ich sagen, ja, gute Frage tatsächlich. Also ich muss erstmal sagen, in München gibt es ja sehr viele gut trinkbare Biere. Ne? Das muss man erstmal festhalten. Also ich bin da jetzt noch nie aus irgendeinem Wirtshaus oder aus irgendeiner Kneipe rausgegangen und habe gesagt, boah, was ist das für eine Plörre. Einzig gut im Stadion gab es, ich glaube,
Paulaner.
Bitte?
Wahrscheinlich, oder?
Nicht
Paulaner?
Ja, ich glaube Paulaner, genau. Und das war halt so das Helle davon, das war jetzt nicht so toll. Aber also es war auch gut trinkbar, ne? So nicht. Also. Aber ich glaube, ich würde mich jetzt einfach mal, und ich glaube, das ist halt jetzt so ein, ist halt wahrscheinlich so ein bisschen der gute Standard in München, aber ich würde mich so für ein Augustiner Hell entscheiden. Aber auch, glaube ich, einfach, weil ich viele nicht so benennen kann. Ne? Also jetzt am Wochenende waren wir auch im Giesinger Stehausschank, korrigiere mich.
Ja, ja, richtig.
Und da war das Bier auch ziemlich lecker. So, ne? Also das kann man nicht sagen, aber ja, es ist schwierig, das wirklich so, also da müsste man jetzt wirklich mal 20 nebeneinander stellen und mal durchprobieren. ja. Das ist wirklich von bis. Also da gibt es wirklich viele, viele gute, und das wäre jetzt mal meine Entscheidung, aber nicht, dass ich sage, es gibt nichts Besseres, sondern einfach nur, weil das ist, was für mich greifbar ist und was mir auch immer gut geschmeckt hat, wenn ich es getrunken habe.
Siehste, da, das ist ja auch okay. Du musst dich ja auch am Ende nicht final entscheiden. Sowas ist ja ein kontinuierlicher Prozess. Ja. Ich habe ihn auch schon oftmals durchgemacht. Augustiner war bei mir auf jeden Fall auch schon mal spitze. Von dem her kann das gut verstehen. Du hast die nächste Frage gestellt und das war helles Pilz oder Weißbier? Und ich denke mal, die zielt auf mich ab.
Ja, genau.
Und ich weiche der Frage gekonnt aus und sage Kellerbier.
Ah.
Das ist mein persönlich liebstes Bier, also ein naturtrübes Bier. Und das Giesinger, was wir getrunken haben hier beim Stehausschank, die Untergiesinger Erhellung, wie sie sich schimpft, die haben nämlich auch ein Münchner Hell. Das ist mein persönlicher Favorit und so ein Kellerbier, ich weiß nicht, ich weiß auch gar nicht, woran das liegt, aber die finde ich eigentlich immer am süffigsten und ja, diese Naturtrübe gefällt mir auch im Glas immer richtig gut.
Ja, kann ich nachvollziehen, fair, also gibt es hier natürlich selten mehr, aber mein Schwiegervater in Spee hat tatsächlich eigentlich immer Kellerbier da. Jetzt willst du bestimmt wissen, welches, ich weiß gar nicht genau, auf jeden Fall, er hat immer ein Kellerbier da, das kriegt man bei ihm auch standesgemäß im Krug, im Tonkrug und
geil.
Das schmeckt mir eigentlich auch immer ziemlich gut, von daher kann ich nachvollziehen.
Aber auch da sei gesagt, ich mag definitiv alles, ich trinke auch ein Helles gern, ich trinke auch ein Pils gern, tatsächlich hier Flensi, das ist natürlich absolutes Highlight. Oder auch ein Weißbier natürlich, also klar, muss auch mal sein, da brauchst du das richtige Setting.
Ja, genau, finde ich auch. Ich finde auch immer, also bei mir ist es zum Beispiel so, wenn ich nach München komme, das ist für mich klar, dann trinke ich Helles oder eben Kellerbier oder sowas. Mhm. Und zu Hause, gut, es ist halt hier nicht so etabliert, kann man sagen. Also Helles zu bekommen ist, ja gut, mittlerweile gibt es ja auch von Pülleken von Felddienst, glaube ich, ne, die ein Helles machen.
Okay.
So, und das ist hier halt schon tatsächlich so ein bisschen in den Standard übergegangen. Aber ja, Münchner Biere kriegst du ja halt echt selten, ne? Und ja, aber wenn du nach Oldenburg kommst, dann lade ich dich erstmal auf ein schönes Ohls ein. Das ist hier eine lokale Brauerei. Das kann sich auch durchaus sehen lassen.
Solange ich ein Krabbenbrötchen oder so dazu bekomme, dann ist das alles okay.
Klar.
Bin ich bei allem dabei.
Das kriegt man hin.
Perfekt. So, dann haben wir die nächste Frage. Die kommt wieder von Bruno Koslowski. Und er fragt, Boykott WM in Katar oder nicht? Phil, wie ist da deine Meinung?
Ja, also das ist natürlich jetzt eine Frage, wirklich, wo wir jetzt vom lustigen Teil wegkommen. Also grundsätzlich ist für mich ein richtig krasser Zwiespalt, muss ich ganz ehrlich sagen. Einerseits ist alles an der WM eigentlich zu verurteilen und auch zu ignorieren. Andererseits bin ich halt auch Fußballfan durch und durch und schaue eben gern Fußball. Deswegen kann ich mich gar nicht so klar da positionieren und sage, es fällt mir eben durch die Spielzeiten und durch die Jahreszeit wesentlich einfacher, die WM zu boykottieren. Also einfach aus Natur der Sache, weil für ein Fußball-WM-Spiel würde ich zum Beispiel nachts nicht aufstehen oder würde mir früher frei nehmen oder irgendwie sowas. Deswegen hat sich oder erledigt sich vieles für mich davon selber. Und ja, ich werde aber nicht ausschließen, dass ich auch mal ein Spiel gucken werde, wenn es sich ergibt. Bin ich auch ganz ehrlich und dementsprechend, ja, ich finde, man hat auch ein Turnier nach Russland vergeben beispielsweise, was auch in ähnlicher Weise nicht, also es ist schon ein bisschen zweierlei Maß, was da angesetzt wird, wenn gleich, wie gesagt, Katar natürlich gar nicht geht, ne? Was für Rechte und auch nicht, vor allem nicht Rechte, da homosexuellen Frauen, Migranten, die da gearbeitet haben, auf den Baustellen eingeräumt wurden. Da muss man ganz klar sagen und muss man auch deutlich sagen, das ist absolut verrückt und hätte niemals, eine WM hätte niemals dahin vergeben werden dürfen.
Kann ich mich an der Stelle nur anschließen. Für mich ist es aber, glaube ich, ein ganzes Stück einfacher, das Event zu boykottieren. Ich habe schon die WM 2014 nicht geschaut, ich habe die WM 2018 nicht geschaut. Es ging eigentlich damals damit los, dass die FIFA irgendwo in den Dschungel in Brasilien einfach ein Stadion reinbauen lässt, komplett absurd ist, das nie mehr danach genutzt wird. Sie haben in irgendwelche Favelas, in denen Menschen einfach die Ärmsten der Armen in Brasilien so ihre ja, Heimat hatten, einfach platt gemacht. Das ging ja damals sogar in Südafrika schon los, als auch vieles unnütz war oder auch also komplett dumm. Da habe ich es erst im Nachhinein, sage ich mal, mitgekriegt. Ich war zur WM 2010 17 Jahre alt. Die habe ich noch in vollen Zügen, sage ich mal, genossen als jung, als junger, naiver ja, Mensch und Fußballfan und fand das auch ein tolles Erlebnis. In der Zeit hat sich schon für mich, sage ich mal, der Hype darum falsch angefühlt. Also ich war zum Beispiel, ich war das erste Mal und bisher auch einzige Mal bei einem Public Viewing 2010 im Halbfinale gegen Spanien. Und ja, ich finde das halt, also das ist halt wirklich das absolute deutsche Dullitum, das sich da tummelt und also wirklich, der Leute überhaupt keine Ahnung von Fußball, wie null, auch gar kein Interesse daran, sondern da nur hin wegen Event und ja, jetzt gehören wir zusammen und so ein bisschen, ah, jetzt ist Deutschland hier und ach, boah, Alter, nee, das packe ich nicht. Und allein deswegen habe ich, weil ich halt auch, also ich bin Fußballfan, aber ich bin halt Vereinsfußballfan, das muss ich schon sagen. Und ich liebe es, zu den Löwen zu gehen, in ein altes Stadion, die Kneipen rundherum. Ich habe schon das Interesse am Fußball, habe ich schon mal verloren, als die Löwen draußen in der Allianz Arena eben nur noch gespielt haben. Und ja, ich meine, da waren 15.000 Leute da, an einem guten Tag, an einem schlechten 10.000. Und das war sowas von tot. Das kann sich, glaube ich, keiner vorstellen, der das noch nicht erlebt hat, in so einem Stadion zu sitzen, bei 2 Grad in einem Februar, an einem Februar-Spieltag, wo es noch leicht nieselt, und du dann von Wien Wiesbaden 3-0 auf den Sack bekommst. Das ist wirklich, das ist der Boden, also der absolute Boden von Fußballerfahrung, den man erleben kann. Wenn du noch nicht mal das Gefühl hast, dass da auch noch andere sind, weißt du, also das, ansonsten hast du ja noch dieses Gemeinschaftsgefühl, aber da hast du dann, ich weiß nicht, 10 bis 15% Auslastung von so einem Stadion, da denkst du dir echt, also mein Verein ist komplett irrelevant, das ist nur noch im Arsch. Das ist, und diese Gemeinschaft rund um so einen Verein wie 60, das ist eigentlich das, was mir halt am Fußball was bedeutet und das geht bei einer FIFA und solchen Organisationen sowieso komplett verloren und deswegen bin ich schon lange von der Nationalmannschaft an sich weg und deswegen stellt sich die Frage für mich, ob ich es jetzt wegen Katar oder nicht boykottiere, eigentlich gar nicht so sehr. Ich boykottiere die Events sowieso von der FIFA im Speziellen definitiv und ja, der Katar setzt dem Ganzen, der ganzen Entwicklung einfach eigentlich nur die Krone auf. Weiß nicht, ganz ehrlich, wenn so eine WM in England, Schottland, Irland oder in Portugal, Spanien stattfinden würde, dann könnte ich mir das vielleicht schon nochmal, irgendwo könnte ich mich vielleicht davon schon nochmal begeistern lassen, weil an sich ja diese damalige Erfahrung zur WM 2006, wenn so ein ganzes Land da irgendwo mitgerissen wird, das war ja schon schön und da lasse ich mich ja auch gerne anstecken und überzeugen, aber Setting mittlerweile ist einfach absurd. Es macht mich echt kaputt, deswegen, ja, also von meiner Seite aus, das ist gar kein richtiges aktives Boykottieren, das ist wirklich auch ein richtiges Desinteresse. Es juckt mich einfach auch nicht.
Ja, durchaus fair. Also für mich, wenn es ab morgen keine Spiele der Nationalmannschaften weltweit mehr geben würde, da würde ich auch nichts vermissen. Also ich rege mich eigentlich eher gerade über diese Pause auch im Winter auf. Also ja. Das ist halt, ja. Sonst ja. War es halt eben so eine WM immer so, weil im Sommer ist dann natürlich immer das Sommerloch beim Sport und ich bin halt ein Sportfanatiker, so was Sportevents gucken angeht und so. Deswegen habe ich auch immer eigentlich großen Turniere geguckt. Auch gar nicht, also ich bin jetzt auch nicht derjenige, der im Deutschland-Trikot mit Deutschland-Fahnen im Gesicht gemalt und am Auto 15 Fahnen aus dem Autofenster hängen oder so. Bin ich jetzt auch nicht, ne? Ja. Also alles okay. Nee, schon aus dem Grunde habe ich es eigentlich immer geguckt und also das ist alles ein Ding der Unmöglichkeit, muss man einfach so konsternieren. Und wie gesagt, ich will aber nicht so heuchlerisch sein und sagen, ich gucke es gar nicht. So, da, ich werde schon mal reingucken auf jeden Fall.
Gut, die nächste Frage, die schließt sich eben an und die kam heute noch von Nisco rein. Bei mir beantwortet sich die quasi von selbst, aber wie sieht es dann da bei dir aus? Er fragt, NFL Red Zone Woche 13 oder Deutschland gegen Spanien bei der WM?
Ja, No-Brainer für mich, NFL Red Zone. Also den einzigen Fußball, den ich wahrscheinlich auf dem Second Screen oder das ist in der Vergangenheit durchaus vorgekommen, den ich auf dem Second Screen geguckt habe, war Werder Bremen halt, wenn die zeitgleich mit der Red Zone gespielt haben, was zu Zweitliga-Zeiten durchaus mal vorgekommen ist. Aber ansonsten würde ich niemals die Red Zone verpassen. Also erstmal sowieso nicht verpassen. Das war am Wochenende tatsächlich das erste Mal, dass mir das bestimmt seit, also das ist schon ein paar Jahre her, dass ich das letzte Mal keine Red Zone gesehen habe. Ja. Und zweitens, ja, wie gesagt, also so ein Turnier und ein Spiel der deutschen Nationalmannschaft ist mir bei weitem nicht wichtig. Das werde ich auch, würde ich nicht mal auf Second Screen anmachen.
Ja, ich wüsste auch nicht. Also die Löwen würde ich wahrscheinlich echt auf Second Screen machen. Aber ich wüsste auch sonst kein Sportevent, das ich überhaupt, ehrlich gesagt, nebenher laufen lasse oder das mich dann interessiert. Ich glaube, da gibt es nichts.
Also,
keine Ahnung, wenn NBA Finals Woche Spiel 7 laufen würde parallel, dann würde ich das vielleicht überlegen. Aber
ja. Also ich tatsächlich, was ich immer so auf dem Second Screen anhatte, war Darts WM. Weil das, ich glaube, das Finale ja, letztes Jahr zeitgleich mit NFL Red Zone letzte Woche oder vorletzte Woche war. Das war das Einzige, so und halt Werder-Spiele. Ansonsten auch nichts.
Ja. Guter Call mit den Darts-Filmen. Das ist tatsächlich schon mal interessanter.
Ja.
Gut, aber das zu der Frage war für uns relativ leicht zu beantworten. Die nächste kommt von Michael Klock. Ah. Ja, genau. Und jetzt wird es ein bisschen schmalzig, meine guten Freunde. Michael Klock sagt, keine Frage, aber das gebotene Lob. Euer Podcast ist hervorragend. Ich freue mich über jede Folge, die ich hören darf. Ihr selbst seid tolle Menschen und ich freue mich, euch jetzt auch beide persönlich kennengelernt zu haben. Eure Community schließt sich da nahtlos an. Auch hier durfte ich einen kleinen Teil am Wochenende kennenlernen. Der Umgang miteinander überall, in den Ligen, im Discord und persönlich ist vorbildlich. Das, was ihr da auf die Beine gestellt habt, ist bewundernswert. Herzlichen Glückwunsch zum 100. Ach, große Worte, die uns da erreichen aus dem hohen Norden. Und da sagt nochmal jemand, die Norddeutschen können nur kühl, also unterkühlt und kurz angebunden.
Ja, an der Stelle vielen Dank, Michael. Also das kann man ja nur so zurückgeben bei dir. Also jeder, der dich kennengelernt hat, du bist auch ein absolut feiner Mensch. Und vielen Dank, dass du einer unserer Hörer bist und du engagierst dich ja auch immer unfassbar für die Fantasy-Community, also was du auf die Beine gestellt hast, also das ist schon ein absoluter Wahnsinn und absoluter Pionier in Deutschland, was Fantasy-Football betrifft und deswegen an der Stelle großes Lob zurück. An der Stelle darf ich vielleicht auch nochmal ein bisschen Werbung machen für den German Charity Bowl, da ist jetzt am nächsten Mittwoch, den 23.11. der Draft für die Finalliga und da dürfen wir auch verkünden, dass wir auch dabei sind beim Twitch-Livestream. Geht so circa 20 Uhr los und der Kanal heißt German Charity Bowl in einem Wort und wer da reinschauen mag bei Twitch, der möge das gerne tun. Freuen wir uns, ne? Wie gesagt, da sind alle dabei.
Absolut tolle Sache und auch an der Stelle wirklich sei nochmal vielen Dank auch von meiner Seite an dich, Michael, und ich würde wirklich so weit gehen. Michael ist der einflussreichste Mensch in Fantasy-Football in Deutschland und vor allem der mit dem größten positiven Einfluss, glaube ich, innerhalb von Deutschland, was Fantasy-Football angeht. Einerseits, was die einfach, die Down-to-Talk-Bundesliga absolut unerreicht, dieses Ligensystem. Klar, Michael, du machst das nicht allein. Ich weiß, dass man viele sind da dabei, aber du hast es angestoßen. Du koordinierst so viel da rundherum. Natürlich bekommst du Unterstützung, aber das heißt, auch an die alle sei natürlich ein großes Danke gesagt, aber auch neben dem dann den German Charity Bowl ins Leben gerufen. Da bist du, Phil, ja auch mit dabei, im Vorstand tätig. Also das Engagement ist genau im Guten und mit dieser unfassbar so schönen Attitüde und Attitude wollte ich jetzt so übersetzen, aber Attitude trifft es viel besser. Also mit dem, wie man reingeht, mit dem Verhalten, das ist das unfassbar positiv und also ich ziehe alle meine Hüte. Michael, du arbeitest, glaube ich, deutlich mehr, als man das meinen könnte bei dem, was du nebenher noch tust und wie du die Zeit findest, noch dich so aufzuopfern für die gute Sache. Ich hab nicht genug Hüte auf, um sie alle zu ziehen. Es ist einfach nur großartig.
Ja, ich glaube, absolut selbstlos trifft das auch, ne? Also ich glaube, wer Michael McKean gelernt hat und auch so was für ein Effort er eben in seine Projekte steckt und das, wie gesagt, und in der Regel ohne überhaupt irgendwo einen Cent dafür zu sehen, also irgendwo, da muss man wirklich nur alle Hüte ziehen und deswegen auf jeden Fall supportet die Projekte von Michael. Supportet Michael, folgt ihm bei Twitter. Das ist so das Mindeste, wie auch immer. Das lohnt sich auf jeden Fall.
Wirklich. Ja. Ganz, ganz toll. Gut, so, dann haben wir noch zwei Fragen und die kamen ursprünglich von mir. Du hast dich hier ganz frech einfach als dahinter geschrieben. Du stellst die Frage auch.
Ja.
Das ist völlig fair. Aber nachdem du die Red Zone-Frage zuerst beantwortet hast, komm, dann stelle ich sie mir zuerst selbst. Flo, was macht dir am Podcast am meisten Spaß? Und da kann ich sagen, es ist definitiv das Lernen. Also dazu lernen, sich eben auszutauschen darüber und auch die eigene Entwicklung dabei zu verfolgen, wie sich die Prioritäten verschieben, worauf man eigentlich Wert legt beim ganzen Handling rund um Dynasty. Und ja, einfach, das ist, glaube ich, das, was absolut im Vordergrund steht. Und ich könnte jetzt noch was sagen, aber vielleicht ist das ja dein Take und deswegen will ich dir gar nicht wegnehmen. Daher, komm, was macht dir am meisten Spaß?
Ach, mir macht so vieles Spaß. Also, es ist ja einfach immer wieder eine neue Herausforderung, so jedes Thema, jede neue Folge vorzubereiten und auch dann die hitzigen Diskussionen zu führen und im Nachgang auch mit den Hörern darüber zu diskutieren. Und auch, dann im Nachgang im Discord zum Beispiel darüber zu diskutieren, wenn wir hier irgendwas falsch oder richtig hatten, das ist doch auch immer, also ich finde es immer super, super lustig und dann auch mal die ein oder andere provokante Sache in Discord zu schreiben. Eigentlich, was soll ich sagen, ich kann das gar nicht so richtig ranken in dem Sinne, ne? Hashtag no rankings. mir macht wirklich sehr viele Teilbereiche des Ganzen Spaß und deswegen kann ich da gar nicht so einen klaren Favoriten benennen.
Das gehört jetzt fast Richtung Anekdote nochmal, aber das möchte ich auch nochmal sagen, weil das auch mit reinkommt, was macht am meisten Spaß. Ich habe mich am Anfang sogar noch dagegen gewehrt, einen Discord zu machen, weil ich mir dachte, boah, ich kenne das schon, Discords von anderen Podcasts oder halt Communities, gerade auch aus USA, bin ich ja auch bin in vielen dabei und im Prinzip habe ich die Erfahrung gemacht, am Anfang bin ich in Podcasts dann in Discords gern mal relativ aktiv und schreibe da mit und so und dann nach kurzer Zeit verliere ich irgendwie das Interesse dran und denke mir, oh, boah, ist eigentlich mehr Arbeit und dann stelle ich die meistens dann schon stumm und so und da bin ich super froh, dass du dich einfach durchgesetzt hast, dass du den Discord aufgemacht hast, dass wir da jetzt so eine coole Community haben und er hat auch so die perfekte Größe für mich, wo ich das Gefühl habe, ich bin mit den Leuten, die drin sind, die kenne ich, da fühle ich mich irgendwie, ich fühle mich da einfach super wohl und zu Hause und da ist auch nicht so, da steht nicht so viel Scheiß drin, wie das echt mal in vielen anderen Discords ist und da hilft man irgendwie zusammen und ja, das macht einfach riesen Spaß und deswegen, das ist der andere Teil, den ich auch vorher jetzt noch nennen wollte, der Umgang im Discord mit den Hörern rund um unseren Podcast.
Ja, ich finde auch, dass das sehr cool, also da an der Stelle auch nochmal zu erwähnen, ist sehr cool, wie gut und respektvoll miteinander umgegangen wird. So, es wird halt, also man kann sich natürlich immer mal foppen und das gehört auch dazu und man kann auch uns immer outcallen. Ich glaube, wir haben da sowieso ein hartes Fell. Und nein, das ist auch völlig, völlig legitim und völlig in Ordnung, aber es ist immer respektvoll, es ist immer ein guter Umgang und auch wenn, also an DMs und so weiter, was wir so bekommen haben, mit ein paar Ausnahmen ist das eigentlich immer sehr cool und sehr, also auch sehr, sehr, ja, wie soll ich das sagen? Einfach sehr, sehr respektvoll und ein sehr cooler Umgang miteinander.
Ja, true. So, aber jetzt, Tacheles, Butter bei die Fische, Phil. Was geht dir am meisten auf den Sack?
Puh. Boah, das ist wirklich eine gute Frage.
Kommt jetzt wieder Hashtag No Rankings.
Ach, was geht mir am meisten auf den Sack? Ja, es ist echt schwierig.
Also für mich ist es ganz einfach zu beantworten.
Okay, dann fang du an.
Start-Sit-Fragen. wenn mich jemand fragt, wen soll ich aufstellen, dann denke ich mir echt so, Alter, also ich habe auch gar keine Ahnung, weißt du, so ich, whatever, Alter, ich beschäftige mich damit nicht mal am Wochenende. Ich stelle meine Teams selber komplett random auf, ehrlich gesagt. Ich gucke dann mal so, ja, keine Ahnung, ich habe halt meine Starter normal und dann, ja, keine Ahnung, stelle ich jetzt den Spieler auf, der mit 11 Punkten projected ist oder der mit 11,5 Punkten projected ist. Also ich gehe da jetzt nicht ins Internet und schaue dann, was ist Pace of Play von dem Team und wie viele Plays hast du gegen den Gegner im Schnitt und wie auch immer. Ich denke mir dann, ja, keine Ahnung, der Gegner ist, also weißt du, der hat jetzt ein grünes Matchup und der hat ein rotes Matchup, dann nehme ich einfach den anderen. Ich mache es wirklich so behindert. Ich nehme dafür keine Zeit in Anspruch und dann stellen mir die Leute Fragen und ich komme mir so schlecht vor, weil ich mir denke, ich schreibe dann halt irgendjemanden. Einen von beiden schreibe ich dann irgendwie und dann sage ich, der. Und denke mir, Alter, stellt der den jetzt echt auf, weil ich das jetzt da schreibe? Weil, also ich habe mir jetzt da keine Gedanken gemacht, ne? Das ist halt echt so. Deswegen, also, definitiv Start-Sit-Frage, weil ich mich da absolut unwohl fühle bei der Beantwortung und nicht verstehe, warum die Leute sich da überhaupt Gedanken machen.
Ja, nee, finde ich gar nicht so wild. Aber, also gut, das ist bei mir eine Sache, wenn ich so eine Frage, bevor ich so eine Frage beantworte jetzt, also für mich selber, ich mache ja meine Aufstellung dann auch und ich gehe da einfach auch so ganz, so wie ein Roboter einfach vor, ne? Ich weiß genau, oder ich habe so quasi so in meinem Kopf ein Ranking, wo ich weiß, okay, den Spieler stelle ich auf, so, und dann so geht das der Reihenfolge nach. Dann werden die Mannschaften aufgestellt, zack, zack, zack. Wenn du drei Teams aufgestellt hast, weißt du, welche Spieler du auch raus hast, welche rein müssen und so. Aber wenn ich so eine Frage beantworten muss, dann mache ich mir natürlich, damit ich keine Scheiße schreibe, dann fange ich erst an, mir richtig Gedanken zu machen und gucke, wühle alles durch, damit ich auch keine falsche Aussage treffe oder sowas. Also, geil. Naja, deswegen, also.
Also wenn ihr Start-Sit-Fragen habt, stellt sie Phil. Nee, bloß er macht nicht, sich bloß Gedanken.
Nicht. Also. Ja, aber ich brauche dann erstmal 20 Minuten, bis ich eine beantworte, weil ich dann erstmal alles recherchiere.
So geil. Wahnsinn. Also wenn geht einfach auf Fantasy Pros vielleicht, so diese Wochenrankings. Ich glaube, die sind safe auch, also die sind auf keinen Fall schlechter als das, was ich sage. Ja, sind sicher besser.
Ja, naja, das weiß man nicht.
Ja, gut, okay. Ja, also schlechter als mein Advice kann es eigentlich fast nicht sein, weil ich hau eine volle Bauchgefühl-Nummer raus.
Ja, gut.
Und mittlerweile frage ich nicht mal mehr, wie das Matchup ist. Wenn das nicht dabei steht, ich sag einfach den Spieler. Es ist mir dann, es ist echt die Idee, nee,
Alter, echt. Woche 11, Kenneth Walker oder
ja. Jonathan Taylor. Eindeutig, ja, Kenneth Walker, ja. Dann JT, der macht der Minuspunkte. Nee, okay, hast du dich jetzt mittlerweile schon für eine Antwort entschieden oder weichst du der Frage
gekonnt aus? Ich sag nichts, ich enthalte mich.
Du enthältst dich, okay, gut. Ich hätte, mein zweiter Favorit ist definitiv Folgen aufnehmen in Zeiten, wo ich sehr viel andere Dinge zu tun habe, wo ich mich schlecht vorbereitet fühle und wo ich das Gefühl habe, jetzt werde ich so ein bisschen meinem Anspruch nicht gerecht. Das finde ich extrem unangenehm. Wenn man Folgen hat, die wirklich auch nicht so leicht vorzubereiten sind. Das ist ja, oftmals macht man ja Sachen wirklich, kann man auch easy machen, aber ist auf jeden Fall auch schon vollkommen, weil ich mir dachte, Mann, Alter, jetzt wenn ich noch 2 Stunden hätte, das wäre super, aber zu viel Arbeit, zu viel anderen Scheiß gemacht, wie auch immer. Ja,
ja, natürlich, okay, klar, ne, so das gibt immer, solche Sachen gibt es immer. Ich sag mal, was geht mir vielleicht am meisten auf den Sack, ist teilweise so die Zeit, in der nichts passiert, ne? Also es gibt ja immer so eine saure Gurkenzeit, so ich sag mal für Fantasy Football natürlich, nachdem die Saison im Fantasy Football vorbei ist, Playoffs, ist natürlich schön zu gucken, aber für Fantasy irgendwie immer so fast irrelevant. Natürlich, wenn sie Spieler verletzen oder gut aussehen und so, klar, okay, ne, ganz in Ordnung. So, dann haben wir irgendwann Draft Season, Free Agency und solche Sachen und dann kommt ja im Sommer nochmal, bevor das Training an Camp losgeht, nochmal so eine saure Gurkenzeit. Und da, boah, das ist natürlich immer, wir haben schon Themen, wo wir dann aus Process-Sicht dann über vieles reden können. Das macht mir auch Spaß, aber es ist natürlich immer cooler, wenn irgendwie was passiert und du auch in deinen Ligen dann wieder traden kannst und solche Sachen oder besser traden kannst, das ist schon ein bisschen nicer. Das würde ich vielleicht hier nehmen.
Gut, passt. Dann lass uns zur nächsten Frage gehen und die kommt nochmal von mir. Ich habe dich gefragt, weil ich mich beim guten Bruno mal einladen muss, denn der hat im eigenen Garten schön Grünkohl angebaut.
Geil.
Wie sieht's denn aus mit einem guten Grünkohlrezept?
Boah, da musst du eher die älteren Frauen in ostfriesischen Familien fragen. Also ich muss ganz ehrlich
Der,
sagen,
die sind aber gerade nicht da.
ja, das ist natürlich ein Problem. Nee, ich muss ganz ehrlich sagen, in der Regel kaufe ich ihn halt. Es gibt ihn quasi fertig vorbereitet in den Kohl. Dann verfeinerst du ihn, haust da eben das Fleisch rein, würzt vielleicht noch ein bisschen nach und so. Aber es gibt hier wirklich so gute, also Sachen, die eben von, ja, abgepackt eben zu kaufen sind. Oder eben beim Metzger oder sowas um die Ecke kannst du überall welchen kaufen, fertig vorbereitet. Und das ist schon echt gut und da mache ich mir auch nicht die Mühe, den selber zu machen, zumal der wirklich top schmeckt, ne? Also dementsprechend.
Gut,
Ich
verständlich.
glaube aber auch, dass schon mal bei uns im Discord von Ivan Sorensen, ich glaube, der gute Mann ist sogar Koch,
Ja.
der hat mal ein Rezept geteilt. Also da muss man mal nachforschen. Das ist bestimmt schon letzten Winter gewesen, aber da muss man mal schauen. Dementsprechend, ich glaube, der kann da auch sonst im Zweifel noch besser weiterhelfen.
Das ist ein guter Tipp nochmal, stimmt, da war was, da gebe ich dir recht. Sehr gut für den Reminder. Und ansonsten, Bruno, egal ob beim Rasenmähen oder sonst wo, ich bin ready für den Grünkohl.
Hauptsache, er erntet ihn nicht mit dem Rasenmäher. Nee, du hast doch gerade eben gefragt, was Bruno jetzt macht, wenn er keinen Rasen mit Grünkohl ernten. Da hast du es doch.
Ja, das ist es. Das ist es. Und bei der Menge, die er da hat, ist er da auch ein bisschen beschäftigt. Da glaube ich, reicht vielleicht auch die eine Folge gar nicht. Gut, so, wir kommen zum nächsten Bereich. Und hier geht es um Fantasy Football im Allgemeinen. Und da gibt es ja viele Fragen. Und die erste, die kommt, kommt mal wieder von Texan Moore. Den hatten wir ja schon, den guten Kollegen, aber hier ist was Neues. So, gibt es aus eurer eigenen Erfahrung wesentliche Unterschiede bei der Vorgehensweise im Spiel, je nachdem, ob man viele oder wenige Ligen spielt? Als Beispiele, akzeptiert ihr jetzt eher auch mal Trade-Angebote, die ihr früher abgelehnt hättet? Zum Beispiel, wenn ihr einen Spieler abgebt, bei dem ihr viele Shares habt und dafür einen mit wenigen Shares bekommt. Verhandelt ihr weniger, weil irgendwann die Zeit und die Lust fehlt, das fünfte Counter-Angebot rauszuschicken? Habt ihr Ligen, auf die ihr mehr Zeit verwendet und welche, die mehr nebenher laufen? Und ändert es etwas an der Emotionalität, wenn man sehr viele Ligen spielt? So, ich glaube, ich muss ja starten, nachdem du gerade dich zu dem Thema Grünkohl gewidmet hast. Daher, vielleicht mal allgemein, ändert es was an der Vorgehensweise im Spiel? Definitiv für mich ein klares Ja. Würdet echt sehr so generisch, ich denke, da würdest du auch zustimmen.
Ja, auf jeden Fall.
So, jetzt mal zu den einzelnen Beispielen. Akzeptiert ihr jetzt eher auch mal Trade-Angebote, die ihr früher abgelehnt hättet? Zum Beispiel, ja, hier geht es ja ums Portfolio-Management, also hole ich mir einen Spieler rein, den ich nicht so oft habe. Ja, ich glaube, ich lerne da zu langsam. Also, ich wurde zu sehr von wirklich Overinvest in vielen Ligen halt heimgesucht dieses Jahr, dass ich das wahrscheinlich noch einen Ticken mehr berücksichtigen werde in Zukunft oder eher mal die Bremse reinhauen. Aber im Großen und Ganzen muss ich auch ehrlicherweise sagen, ich finde, Ligen laufen halt independent nebeneinander her und wenn ich einen Spieler wirklich klar unterbewertet finde, Hashtag Jacoby Myers, Hashtag Marquise Brown in der Offseason, dann würde ich die auch immer wieder in jeder Liga unabhängig voneinander kaufen und wenn solche nicht so teuren Spieler, ja, die nicht überall. Also Trey Lance Gegenbeispiel, der war extrem teuer, da habe ich super viel Kapital gebunden. Den vielleicht nicht in jeder Liga nehmen, weil ich das Gefühl habe, der ist 10% unterbewertet, weil der schon so hoch bewertet ist, sondern da eher vielleicht ein bisschen mehr streuen in der Range. Und da hätte mir der ein oder andere Justin Fields Share, den zu behalten, vielleicht jetzt nicht so sehr geschadet im Nachhinein. Aber sozusagen nehmen wir das Beispiel Jacoby Myers oder Marquise Brown, ganz ehrlich, bei solchen Spielern. Ja, wenn die sich dann verletzen, ist jetzt auch nicht so viel kaputt. Daher, da ändert sich jetzt das für mich nicht und da behandle ich die Ligen dann tatsächlich nach wie vor unabhängig voneinander.
Ja, Also darüber haben wir auch schon häufiger mal geredet. Also es ist letztlich so, klar, natürlich, für mich ist jetzt halt zum Beispiel mit Breece Hall erst super, dann super scheiße gelaufen. Ne, das kann man hier vielleicht auch nochmal sagen. Aber bei mir ist es dann auch so, wenn ich so einen Spieler, gut, dass ich so viele Shares hatte, kam ja auch nicht von ungefähr. Ich hatte ihn halt deutlich höher als der Konsens, auch wohl erst berechtigt. Dann aber im Nachhinein, dass er sich verletzt, war halt natürlich super großes Pech. Und wahrscheinlich kann ich jetzt im Nachgang sagen, okay, ich hätte wahrscheinlich 2, 3 Shares vorher mal abtreten sollen. Aber die Preise haben halt hinten und vorne nicht gepasst. Dementsprechend, ja, war es halt so. Also ich sehe da jetzt bei mir jetzt nicht, auch nicht so einen riesen Fehler. Von daher, okay, ja, sicherlich, aber um hier... Also, wie gesagt, natürlich in manchen Ligen variiert man einfach schon auch mehr dann. Und wenn ich jetzt, es kann halt sein, wenn ich 2 Spieler gleich habe und ich habe einen weniger, einen mehr, dann wird für mich dann schon eher das Pendel zu dem Spieler ausschlagen, wenn ich sie beide gleich sehe, den ich weniger habe, denke ich auch.
Genau, dann die nächste Frage. Verhandelt ihr weniger, weil irgendwann die Zeit und die Lust fehlt, das 5. Counter-Angebot auszuschicken? Phil, wie sieht es da bei dir aus? Nee.
Ich glaube, und jeder, der mit mir in mehreren Ligen spielt, weiß das eigentlich auch. Du vielleicht nicht. weil ich immer schon weiß, ob du einen gewissen Spieler haben willst oder nicht, deswegen, oder mir sehr gut denken kann und deswegen ist dann darauf verzichtet, dir Angebote zu schicken. Aber ich bin wirklich, also ich schicke sehr viele Angebote, ich schicke sehr viele DMs und bin eigentlich immer trade happy und dementsprechend, also ich bin da auch.
Das ist aber nicht die Frage.
Nein, also ich sage nein, ich bin trotzdem zumindest in 90% der Ligen trotzdem nach wie vor genauso aggressiver Trader wie vorher.
Naja, aber hier geht es ja darum, also
mehr verhandeln, oder?
Ist dein Einstiegsangebot dadurch höher geworden? Weißt du, so gehst du schon in ein, also. Der Pro-Trade, die Zeit, die du aufwendest, Pro-Trade, ist die geringer geworden dadurch?
Ach so, ja, gut, okay. Also, das kommt wirklich immer ein bisschen drauf an. Es kommt erstens drauf an, mit wem ich trade. Es gibt halt so Spieler, da weiß ich, die wollen jetzt doch, und da bin ich auch knallhart. Es gibt aber auch Spieler, also ich mache es auch wirklich ein bisschen, das glaube ich aber auch vom Berufswegen einfach so. Da ist es genauso. Wenn mich das Gegenüber nervt, dann bin ich auch nervig. Und wenn das Gegenüber nett und höflich und vernünftig ist, dann bin ich eher bereit, da nochmal irgendwo 2% nachzulassen oder sowas. Also das ist glaube ich, schon ein Ding. Ich würde aber auch immer, das kann ich nicht pauschal beantworten. Ist mal so. Kommt auf die Liga, kommt auf Team an, kommt drauf an. Also... Ja, ich habe zum Beispiel kann ich jetzt mal nochmal an einem Beispiel auch sagen, normalerweise, ich würde einen Trade niemals an einem 5-Runden-Pick scheitern lassen, denke ich, aber ich habe ein Team, das ist kompletter Trash und da brauche ich wirklich jeden Shot auf einen Spieler und da habe ich auch vor kurzem einen Trade verhandelt und da habe ich gesagt, da wollte der andere dann nur einen 5-Runden-Pick zurückhaben und ich habe gesagt, nö, mache ich nicht. Und weil ich einfach gesagt, nö, also es ging um Spieler gegen Second-Round-Pick, also das war auch ein fairer Deal für beide Seiten, denke ich, und waren auch beide, aber dann kam so dieses, nee, ich will aber noch einen Late-Round-Shot zurückhaben. Nö, habe ich gesagt, dann lasse ich daran scheitern. Ja, am Ende haben wir uns dann trotzdem geeinigt, aber, also hat er es dann so gemacht, ohne den 5-Runden-Pick, aber da ging es mir auch mehr ums Prinzip einfach.
Ja, verstanden. Das ist okay. Ich sage mal, aus meiner Sicht, wahrscheinlich muss ich die Frage mit Ja beantworten, generell, aber ich weiß gar nicht, wie das früher war, ehrlicherweise. Ich schicke eigentlich nur Angebote raus, die ich von Anfang an ziemlich fair finde. Dann kann einer natürlich kauen, dann kann ich ein bisschen umstricken, kann vielleicht auch mal ein bisschen was noch zurückfordern, Spieler oder so, wo ich sage, ja, okay, ist vielleicht auch damit jetzt vernünftig, aber ich führe keine Trade-Verhandlungen, in denen ich am Anfang Mondpreise verlange Und wenn einer mir ein Mondpreisangebot schickt und ich merke, das ist nix, dann ich stecke auch überhaupt keine Zeit. Ich decline das, ich
Ja.
counter nicht mal. Ich bin kein solcher Trader, der da dann 7 Counter hin und her schickt, um dann da um den heißen Brei rumzutanzen. Es hat mich auch immer schon aufgeregt und deswegen, also nee, dafür habe ich keine Zeit und ist mir auch zu blöd am Ende. Also deswegen, wenn ihr mit mir in der Liga seid und ihr schickt so Lowball-Offers, es regt mich jetzt nicht auf, ne? Also
Nein.
ich finde es dann lustig eher. Ich mache mich eher ein bisschen, wenn dann drüber lustig, wenn dann so Angebote kommen, aber ja, nee, also die Zeit habe ich dann tatsächlich nicht.
Ich bin eher enttäuscht. Ich freue mich dann darüber, dass ein Trade-Angebot kommt. Dann sehe ich das wieder in der Grütze und denke ich, ah, weißt du, wenn man dann mal, also es ist ja wirklich so, ne? Ich kriege so wenig Trade-Angebote insgesamt. Das ist echt schon. Also, und wenn, dann sind halt 80% wirklich kompletter Trash, die nicht mal verhandelbar sind. Also, das muss man einfach auch echt so sagen. Und ich schick schon mal je nach Liga halt Angebote raus, die ich für angemessen halte. Und da ist meistens dann schon noch ein bisschen Spielraum drin. Also, kommt immer drauf an, auch wie sehr will ich den Trade, ne? Also es gibt halt Trades, die kann man machen. Und wenn ich ein Rebuilder bin und send mal ein Package für einen gewissen Deal raus und sag, okay, da gewinne ich jetzt mit 5% oder so, dann finde ich das ja auch durchaus legitim. Wenn der andere sagt, nee, ich bin nicht bereit, diese 5% Value abzugeben, gut, kann man auch verstehen, ist ja auch völlig in Ordnung für beide Seiten. Aber wenn ich zum Beispiel einen Spieler kaufen will, zum Beispiel ein Top-Quarterback oder sowas, dann weiß ich doch, da brauche ich nicht mit einem First und einem Second kommen. Also da wird ja jeder decline. Diese Zeit kann man sich halt für alle Beteiligten sparen. Und dann kann man, also ich sag mal, wenn man nicht bereit ist, da mindestens Marktpreis eher plus zu bezahlen, dann weiß man eigentlich, dann kann man es eigentlich gleich knicken. Und da sicher, es kommt immer auch drauf an, um was für Spieler es geht. Ne? Wenn es jetzt um so die Backup Running Backs dieser Welt geht, also da kann man auch mal günstigeres Angebot rausschicken, finde ich schon. Wenn ich sie nicht unbedingt will.
Ja, also klar, keine Frage. Aber also es ging ja hier wirklich ums fünfte Counter und ich kenne diese Verhandlungen, ich kenne die Spieler, die das so machen wollen, die dann da starten mit hier für den Spieler 2 First und dann denke ich mir, ja, okay, komm. Also wirklich, also im Leben halt nicht.
Ja,
Und dann frage ich mich, was das für einen Sinn hat.
aber also ich sag mal, wir kennen ja auch also diese Trader, die immer das letzte Wort haben wollen, quasi immer diesen letzten Scheiß noch rauspressen wollen. Wenn du das weißt, dann bietest du halt so an, dass genau dieses Stück Value noch da ist, was du auch bereit bist zu gehen. Du weißt es ja vorher, bietest dann den Trade so an, er countert damit, dann nimmst du an und fertig. Das weiß man ja auch mittlerweile. Man kennt seine Pappenheimer.
Ich kenn ja auch diesen klassischen noch mit einem Fifth oder einem Fourth Countern dabei. Und da bin ich auch so entspannt, wenn ich dann mal denke, jo, Alter, also mein Team hat halt wirklich auch echt viel Value und der Typ hat's verkackt ein bisschen in der Vergangenheit. Da ist echt nicht mehr viel da, komm dann, ja,
Ja,
passt
also
schon so.
mir
Das ist, ich finde das
scheißegal.
auch total
Ja,
situationsabhängig, ne? Genau,
wenn
dann
ich
zahlt man
jetzt
das und nichts.
den 5. Runden-Pick habe und ich habe ein super Team und alles ist truly, dann würde ich niemals einen Deal daran scheitern lassen. Aber wenn ich den Deal aber nicht so gerne will und er will das noch von mir, dann kann schon sein, dass ich dann sage, okay, dann hardline
Ja,
ich, ciao.
klar. Ja, auf jeden Fall. Ja, sicher. Genau. Dann die nächste Frage. Habt ihr Dinge, auf die ihr mehr Zeit verwendet und welche, die mehr dem herlaufen? Und da muss ich sagen, ja klar, auf jeden Fall. Also kommt auf den Status an, den das Team hat und wenn ich den Eindruck habe, also oder wenn ich Rebuilder bin und ich habe so das Gefühl, ja, das Team ist halt im Prinzip fertig gemanagt. Ich habe nichts mehr zum Verkaufen. Ich habe alles also liquidiert, was geht. Dann macht man halt noch ein bisschen Waiver, schaut, dass sein Team da voll ist, schaut mal interessante Shots finden, aber der Rest, dann stellt sich halt, dann macht man einmal die Woche Line-up und dann schön mit Ö.
Ja, also klar. Es gibt, wie du gesagt hast, eben diese Teams, die dann keiner oder nicht große Arbeit mehr bedürfen. Aber ja, also ich mache schon für jedes Team quasi ein Pre-Line-Up, so im Laufe der Woche, wenn ich Zeit habe, dass ich alle Bye-Week-Spieler rausschmeiße, alle IR- und Out-Spieler auf IR setze. und sowas, also das passiert schon, wenn ich weiß, okay, der Spieler wird wahrscheinlich nicht spielen, zack, raus. So, also das sind so, da nehme ich mir halt Arbeit mit ab, dass ich dann quasi am Ende nur noch die wirklich interessanten Spieler ändern muss. So, das schon, aber natürlich gibt es dann Teams, die auch dann während der Saison, wenn du jetzt zwei Verletzungen hast, also dann reagieren musst und so. Und dann gibt es natürlich Ligen, denen du lieber spielst und Ligen, denen du nicht so gerne spielst. Das ist ganz klar.
An der Stelle Shoutout an unseren Hörer Wizard, mit dem wir gemeinsam in unserer Hörer-Dynasty spielen. Also Wizard, du bist echt crazy drauf, was Line-Up-Setzen angeht, denn ich habe geguckt, wir spielen Woche 13 gegeneinander und ich habe halt quasi so meinen restlichen Schedule so ein bisschen angeguckt, ob ich noch was machen muss mit dem Team halt und so ein bisschen analysiert, investiere ich nochmal und klicke dann so durch Woche 13 und sehe dann auf einmal, Alter, also er hat ja schon Watson. Okay, gut. Aber er hat ihn halt schon im Line-Up gehabt. Also, so, dann dachte ich mir zurück, so, hä? Hat der, wieso stellt, der darf doch jetzt noch gar nicht spielen. Der hat das wirklich, der hat sein Line-Up für Woche 13 schon gesetzt, so
Ja, gut, okay.
presettet,
Das ist vielleicht ein bisschen weit in die Zukunft
ne?
geguckt.
Das fand ich so geil, Alter. Da freut sich einer, dass er endlich sein Elite-Quarterback dann aufstellen kann und hat er schon durchgesagt, ey, fand ich so geil. Genau, sowas mache ich tatsächlich in keiner Liga. Und das habe ich auch noch nie gesehen. Aber das fand ich so witzig. Gute Anekdote an der Stelle. In einem Spin-off zu unserem Podcast. Dann gibt es noch eine Frage von Take Some More, um das abzuschließen. Und er sagt, ändert es etwas an der Emotionalität, wenn man sehr viele Ligen spielt? Phil, ist das so bei dir?
Nee, ich glaube, das ist immer so eine Einzelfallsache. Also es gibt schon Matchups, die willst du gerne gewinnen. So, und dann bist du auch emotional. Und es gibt auch Ligen, die willst du gerne gewinnen. Und ja, also ich glaube nicht. Natürlich, klar, wenn du jetzt nur ein oder zwei Ligen hast, dann hängt da natürlich alles dran. Aber nee, würde ich nicht sagen. Also sicherlich. Auch da gibt es unwichtigere Ligen, wo du mit weniger Emotionalität dranhängst. Aber naja, die wären vielleicht auch unwichtig, wenn es eine von drei wären.
Fair, aber ich muss schon sagen, ja, ich finde einfach, es gleicht sich halt einfach viel mehr aus darüber, über ein Wochenende. Ich finde es schon, kann mich ja noch erinnern, erste Dynasty und dann, weiß ich nicht, ist es halt schon Kacke, wenn dann verletzt sich ein Spieler, dann geht das Team unter. Wenn du jetzt zum Beispiel, du spielst nur zwei Ligen und hast in beiden jetzt Cooper Cup, boah,
Ja,
Alter,
gut, klar.
das ist so vergleichbar damit, wie du jetzt deine Breece Hall-Aktion, ne? Also sich das Kreuzband gerissen und du hast in über 50% der Ligen so einen Spieler.
Ja.
Ich glaube, so ist das Gefühl halt wieder zurück. So ist das Feeling, wenn du zwei Dynasty spielst und dann läuft's scheiße. Oder spielst du jetzt einen Spieler,
Ja.
der bei dir bei beiden wichtig ist.
Klar,
Das ist halt
klar.
sowas, passiert halt einfach nicht mehr jetzt.
Ja, das stimmt.
Auch diese knapp verlorenen Matchups und so, das gleicht sich alles viel, viel mehr aus. Das merkt man halt schon.
Ja.
Randomness ist halt einfach ein großer Teil des Spiels.
Aber ich sag dir eins, ich spiele ja auch noch eine Dynasty, die auch Kicker hat. Am fucking Wochenende. Und jetzt und zum Thema am fucking Wochenende, am Montag, nimmt mein Gegner in dieser Dynasty, ich war mit, ich glaube, 18, 17 Punkten vorne. Und nur
Ja.
noch, also, und dann hat er Joey Sly von den Washington Commanders vom scheiß Waiver Wire aufgepickt. Und ich dachte,
Ja.
kein Problem. Wird der nichts, der scheiß Kicker macht bestimmt keine 18 Punkte. Ich gucke am nächsten Morgen in die App und denke, was zur Hölle? 149 zu 148 verloren. Und dann habe ich erstmal in den League-Chat geschrieben, also das ist eine englische Liga, habe ich erstmal geschrieben, Hashtag Fuck Kickers. Also darüber habe ich mich also selten so sehr drüber aufgeregt, über die Scheiße. Und dann, wenn du dann wegen Kicker verlierst, also da war ich sehr emotional, das kannst du mir glauben.
Vor allem, ich hab das Spiel nicht gesehen, ich habe auch keine Highlights gesehen, außer diese Flagge da an Heinicke.
Ja.
Es kam ja, die müssen ja dann irgendwie noch ein Field Goal, nur deswegen gekickt haben. Wirklich
Ja,
kurz vor Schluss. Es stand ja noch, die haben ja noch Punkte gemacht irgendwie.
ich war komplett ungläubig. Also
Stell dir vor, du hast das wenigstens nicht live gesehen, Alter, dann drehst du ja komplett
nee,
durch,
da
Alter.
konnte ich
Das ist
nicht. Ich musste schlafen nach der Rückfahrt und nach dem
ja.
Wochenende.
Nach der Woche. Nach dem Wochenende. Eben. Ja, so. Genau. Jetzt aber weiter, glaube ich, dann zur nächsten Frage. Und die kommt von Swiss Guy. Sollten wir Wide Receiver, die sich in einem unterdurchschnittlichen Wide Receiver Room nicht durchsetzen, faden? Auch wenn sich die Umstände ändern werden oder sie ein bis zwei Games besser aussehen. Zum Beispiel Paris Campbell oder Laviska Shenault, die sich nicht durchgesetzt haben. Und immer wieder kam Hoffnung auf, doch schlussendlich ist man enttäuscht. Phil, ich weiß nicht, ich starte du doch einfach mal.
Ja. Sollte man faden. Also
Kurz und knapp, ja.
sollte man möglichst irgendwie loswerden, wenn es möglich ist. Wenn man jetzt für solche Spieler irgendwo, also Paris Campbell oder auch Terrace Marshall ist da ein prominentes Beispiel. solche Spieler, die jetzt in ein paar Wochen mal ganz ordentlich aussehen, die vielleicht bei vielen noch irgendwo im Kopf sind und du sie dann für irgendwas verkaufen kannst, dann sollte man das auch tun.
Ja, genau. Kriegst du gar noch mal was und hast einen Roster-Spot wieder frei. Also das oder also wenn es einen Drittrunden-Pick zum Beispiel bekommst und dann einen freien Roster-Spot hast, da einen Running Back nachlegen kannst vom Waiver. Perfekt gelaufen. Ich denke auch. Es macht einfach keinen Sinn, sich daran zu halten. Schaut mal in die Vergangenheit zurück. Wie viele sind dann plötzlich wirklich Fantasy-relevant geworden? Das ist lächerlich gering. Ist einfach eine schlechte Wette aus einer reinen Prozesssicht. Das ist einfach so. Die nächste Frage kommt vom selbsternannten Sportexperten. Er sagt: Gratulation zur Folge 100, Dankeschön. Wie gewichtet ihr das Alter für die verschiedenen Positionsgruppen, also Quarterback, Wide Receiver, Running Back und Tight End? Auf die nächsten 100, ja, da kann ich mich nur anschließen, auf die nächsten 100. Und zur Frage an sich, ja, gut, das ist natürlich relativ irgendwie, also wahrscheinlich ein bisschen Standard so als Antwort, aber. Bei Quarterbacks ist mir das Alter am wenigsten wichtig. Denen traue ich halt am meisten zu, dass sie lange spielen. Tight Ends im Zweifel, witzigerweise, obwohl das irgendwie die Position ist, wo ich sage, Athletik ist am wichtigsten, auf allen Positionen. Und trotzdem sage ich, da haben wir einfach die Beispiele, die auch in ihren frühen 30ern noch sehr, sehr gut produzieren. Deswegen ist es da auch nicht so schlimm. Running Backs ist es natürlich heftig, da geht der Pfeil einfach klar nach unten, schon ab Mitte 20. Und Wide Receiver, ja, da ist so, wenn sie 28, 29 werden, dann weiß man halt, die Cliff kommt irgendwann und ab da muss man natürlich schon klaren Value-Abschlag einfach mit einrechnen. Und ja, ich glaube, so im Großen und Ganzen würde ich an die Positionsgruppen rangehen.
Ja, würde ich auch so unterschreiben. Frank Gore würde
Genau,
dir
da.
widersprechen.
Ja, wie lange war Frank Gore Fantasy relevant?
Immer mal wieder. Naja.
Immer mal wieder, ja. Er war tatsächlich mit Sicherheit der Spieler, der sich am widerspenstigsten gewehrt hat. Da gebe ich dir natürlich schon recht. Aber Alter, das war auch schwer, Frank Gore zuzuschauen, wie er einfach wirklich gar kein Big Play mehr hinbekommt und trotzdem immer wieder in die Mauer läuft. War schon unfassbar. Naja. Dann, die nächste Frage kommt wieder mal von Take Some More. Ich spiele eine neu gegründete Dynasty mit überwiegend noch blutigeren Anfängen als mir selbst. Der eine oder andere tut sich offenkundig mit der Evaluation seines Rosters schwer und steuert aufs graue Mittelmaß zu. Habt ihr spezielle Tipps für Dynasty-Neulinge zum Thema Roster Evaluation? Phil, wie sieht's aus?
Ja, da, also ich glaube immer, ein ganz guter Indikator sind Points for und Max Points for in der Liga, einfach um, da kann man ja auch in Sleeper sortieren nach, ne, nach den beiden Punkten und ja, daraus kann man schon relativ gut erkennen, wo steht mein Team, beziehungsweise wo sollte es eigentlich stehen und das ist immer so ein bisschen Indikator dafür, in welche Richtung könnte es gehen. Natürlich immer, was man immer mit einbrechen soll, gab es Spieler, die zum Beispiel bislang ausgefallen sind, jetzt aber zurückkommen, dir viel Scoring bringen. Oder gibt es Spieler, die jetzt ausgefallen sind, ne? Wenn jetzt ein Cooper Cup wegbricht und du warst vorher Mittelmaß, dann wirst du nicht unbedingt besser. Und dann kann das natürlich dann ein Indikator dafür sein, dass du dann lieber mal in den Rebuild gehen solltest. Und ja, also dann natürlich immer der Blick auch auf die anderen Roster und das ist so ein bisschen, was ich da mit ans Herz legen würde für Neulinge, ne? Das ist so die Grundtipps vielleicht.
Ja, also im Zweifel da natürlich auch immer ans Herz legen, sich da auch mit Content auseinanderzusetzen, der dann darauf zugeschnitten ist. Ich bin sicher, auch in unserer Folgenhistorie haben wir das schon mal angesprochen. Roster Construction Podcast gab es zum Beispiel schon. Wie baut man denn so ein Roster auf? Wann ist man Rebuilder? Rebuilder Contender Moves und sowas. Und genau, also im Prinzip, naja, der Rekord gibt den ersten Punkt genauso und dann Points for, Max Points for, eine gute Indikation. Es gibt teilweise, das finde ich dann ganz schlecht zum Beispiel, dann gibt es so Dynasty Value, wie sagt man das, Analysen so online, also wo du dann dein Team so importieren kannst und das dann so ein Value in der Liga vergibt, und habe ich letztens mal wieder reingeschaut und Junge, da bin ich echt fast rückwärts vom Stuhl gefallen, wo ich dann gesehen habe, wie einzelne Spieler in meinem Team da bewertet werden, also wo ich dir denkst, also da fasst du dir echt ans Hirn, was da für ein Ranking dahinter steht. Das heißt, wenn das muss man mit solchen Sachen immer ganz, ganz vorsichtig sein und im Zweifel halt echt überlegen, ja, einfach das Benchmarking innerhalb der Liga ist, das ist aber mit Sicherheit, das ist irgendwo die schwerste Sache wahrscheinlich für viele am Anfang von Dynasty, und deswegen, es kommt dann mit der Erfahrung. Das heißt, Neulinge müssen halt auch Fehler machen, und man lernt am besten eigentlich aus den eigenen Fehlern. Man kann jeden Tipp geben, mach das nicht, mach das nicht, mach das nicht. Am Ende will man doch gewinnen und macht einen Scheiß, und dann merkt man, oh fuck, Alter, jetzt habe ich das Ding aber echt an die Wand gefahren hier. Und dann fängt man halt die zweite Dynasty an, macht die schon besser, und die erste rebuildet man währenddessen. Also so ist es, das ist doch das Game, Alter.
Ja, natürlich, genau. Man muss, glaube ich, einfach diese Fehler machen, man muss riskieren, was wir auch schon mal in der einen Folge gesagt haben, sodass man dann lernt.
Ja. So sieht's aus. Und die nächste Frage kommt von Tönder FF Bro. Das ist der Fantasy Football Brocasters Podcast, richtig? Mhm. Die haben uns auch eine Frage gestellt. Und hier kommen erstmal herzliche Gratulation an euch, eben zur 100. Folge. Dankeschön. Eine Frage, die sich viele Dynasty-Einsteiger des Öfteren stellen: Was mache ich, wenn ich nach 8 Wochen 4-4 stehe und nicht weiter weiß? Gehe ich in den Rebuild? Gehe ich all in? Warte ich ab? Viele Grüße. Schließt sich fast nahtlos an die vorhergehende Frage an. Der wichtigste Skill wahrscheinlich irgendwie in Dynasty ist, genau dieses 4-4-Roster dann auch bewerten zu können und zu unterscheiden, hey, habe ich hier jetzt ein bisschen Verletzungspech gehabt, kommen hier jetzt Producer zurück, habe ich vielleicht knappe Matchups verloren und bin deswegen 4-4, oder überperforme ich mit 4-4 sogar völlig und bin eigentlich das drittschlechteste Roster als Rest of Season für diese Liga. Und in der Regel, andererseits muss man ja auch wieder sagen, in der Regel spielen ja viele, die Dynasty spielen, zumindest haben vorher schon mal Redraft gespielt und können ja eigentlich schon bewerten, wie ist das jetzt Rest of Season. Dann nochmal dazu den zweiten Aspekt dazu zu bringen, hey, ist es auch aus Value-Sicht wirklich vernünftig, vielleicht diesen Shot auf die Championship noch zu nehmen, oder haue ich lieber jetzt noch die Bremse rein, bevor mein Team in der Offseason komplett im Arsch ist? Das ist ja der zweite Punkt. Aber der erste Punkt, erstmal zu sagen, ja, kann ich damit gewinnen oder nicht? Wenn ihr Redraft spielt und das könnt, dann müsstet ihr das eigentlich auch können, zu sehen. Weil da merkt man ja schon auch ziemlich schnell, ob man einen Shot hat auf die Championship oder ob man die Redraft-Liga so ein bisschen fertig laufen lässt. Und deswegen denke ich, aus der Brille raus kann man ja sein Dynasty-Team auch ganz gut bewerten, ob es zum Contender taugt oder nicht.
Ja, und vielleicht auch noch so ein bisschen, was habe ich noch an Munition in der Hinterhand. Ne? Also das ist auch für mich oftmals, also was habe ich noch eigentlich, wenn ich jetzt zum Beispiel 4-4 stehe und ich habe aber 6 First-Round-Picks, so, dann hast du wahrscheinlich, und alle deine Spieler sind soweit gesund, alles okay, gelaufen, ist jetzt so, du hast wirklich ein mittelmäßiges Team einfach und sagst jetzt, aber jetzt habe ich dieses Kapital und habe vielleicht ein paar Spieler, die sich besser entwickelt haben, einfach eigentlich wolltest du vielleicht noch ein Jahr rebuilden, deswegen hast du auch die ganzen Picks, und jetzt aber besser gelaufen, als du denkst, und sagst, okay, ich schau mal, was ich mit meinem Kapital, mit meiner Munition, müssen nicht unbedingt Picks, können auch jüngere Spieler sein, was ich damit so machen kann, vielleicht bekommen kann, vielleicht sind Teams schlechter gestartet, als sie gedacht haben und wollen jetzt eben in Rebuild und so, und dann kann man eben da nochmal attackieren und angreifen. Ne? Also ich habe selber auch gerade in einer Liga, da war das eigentlich auch nicht geplant, aber ist auch alles besser gelaufen als gedacht. Jetzt habe ich ich hatte 6 First-Round-Picks und habe 2 First-Round-Picks einfach in Dicks und Mixen investiert und Ja, habe da jetzt sehr gute Chancen auf den Titel einfach. Und ja, sowas ist sicherlich auch immer ein Indikator. Andererseits, wenn ich jetzt schon vielleicht ein First und Second weggetradet habe und schon und wirklich nichts Brauchbares mehr habe, was ich traden kann, und ich stehe jetzt 4-4 und puh, wenn jetzt sich ein guter Producer verletzt, dann bin ich am Arsch, dann wäre die Empfehlung wahrscheinlich eher zu sagen, könnte knapp werden. Also, so, das sind sicherlich auch immer noch so, ja, ich sag mal, nicht jedes 4-4-Team ist wie das andere. Das kann man hier vielleicht noch mit einwerfen.
Und ich frage mich auch, vielleicht ein sehr unterschätzter Teil, der von vielen nicht gemacht wird. Habe ich zumindest den Eindruck. Schaut euren Rest-of-Season-Schedule an. Also gegen wen spielt ihr denn? Das ist ja auch immer ganz wichtig, so in Dynasty. Spielst du gegen, zum Beispiel in einer Liga hat mir jetzt auch da, Cooper Kupp hat sich verletzt. Ich stehe, glaube ich, jetzt 7-3. Ich glaube, ich stehe 7-3. Oder 6-4. Kann ich jetzt nicht ganz sicher sagen. Auf jeden Fall habe ich geguckt und habe gesehen, also ich muss eigentlich 4-1 gehen, Rest of Season. Das Team ist soweit noch okay. Und ich spiele gegen vier wirklich absolute Trash-Teams und gegen ein gleich gutes. Das heißt, selbst wenn ich gegen ein Trash-Team vielleicht irgendwie verliere, ich kann immer noch gegen das andere gewinnen. 4-1 ist der mit weitem Abstand wahrscheinlichste Rest of Season-Record. Wenn es ganz schlecht läuft, irgendwie gehe ich 3-2. Und dann habe ich geguckt, die Liga. Also ich hatte schon ein paar, ich hatte glaube ich immer noch einen Win-Vorsprung, ein paar Punkte-Vorsprung, so um die Playoffs zu reißen und nicht zu schaffen. Und dann habe ich das Angebot gekriegt und habe gesagt, ja, also prinzipiell bin ich nicht uninteressiert an dem Producer, um den es da ging, aber ich warte halt einfach jetzt mal ab. Und ich warte jetzt bis zu den Playoffs, weil das Problem ist, jetzt investierst du was in einen anderen Spieler, der kann sich ja wieder verletzen. Und wenn ich jetzt einfach sage, okay, komm, ich warte jetzt ab, bis die Playoffs beginnen, wenn ich diesen, wenn ich die Rest-of-Season-Analyse gemacht habe, dann gucke ich halt, wer ist jetzt für die nächsten 3 Wochen, wer ist jetzt fit, wer ist jetzt vielleicht ein Spot-Start, wie kann ich mir jetzt das Roster umbauen? Und da in der Zeit muss man halt dann maximal aktiv sein. So ein bisschen auch noch glaube ich, ein wertvoller Tipp für alle, die so ein bisschen mittendrin stehen und nicht recht wissen, in welche Richtung es geht.
Ja.
Gut. Die nächste Frage kommt von Tinosaurier. Wird es irgendwann mal ein Spin-off zu JIT geben? Finde das Ligen- und Redraft Champions League System nice und fände es cool, wenn es noch mehr davon gäbe. Tja, Phil, gibt es irgendwann eine neue JIT?
Schauen wir mal. Könnte passieren, aber es ist jetzt aktuell nichts in Planung. Aber ausschließen kann man natürlich nichts.
Ja, es ist also, da müsste tatsächlich sich einfach jemand anders noch das Herz nehmen, glaube ich. Das wäre ja wichtig. Also ein Hörer, wenn ihr jemand Interesse hat, warum das nicht in die Hand nehmen? Der Phil hat das ja auch einfach gemacht. Und ja, zahlt sich aus. Ist wirklich ein tolles System und coole Sache.
Ja.
Auch ich wäre natürlich wieder dabei. Keine
Ja.
Frage.
Ja, also genau. Constitution liegt ja vor. Also auch da,
Die liegt bereit.
die würde ich natürlich zur Verfügung stellen. Also von daher kein Problem.
Dann die nächste Frage kommt von Andyman. Wie seht ihr die Entwicklung von Fantasy und Dynasty Football? Wir kommen ja von One QB zu Superflex Titan Premium Ligen. Devi erhält seit ein paar Jahren auch etwas mehr Zuspruch. Wo geht eurer Meinung nach die Reise hin, beziehungsweise welche Strömungen nehmt ihr aktuell aus der Community und euren Ligen wahr? Ganz schwere Frage natürlich, solche in die Zukunft gerichteten. Ich glaube, einfach wenn ich mal davon ausgehe, was macht mir am meisten Spaß, dann würde ich sagen, es geht einfach darum, dass Ligen immer, dass es wichtig ist, dass es in Ligen den Anreiz zum Traden gibt. Das heißt, es muss ein System sein, in dem man einerseits viel Liquidität auch hat zum Traden und andererseits eben auch viel Needs bestehen. Das heißt, zum Beispiel dieser Trend mit der Receiver Flex, das halte ich für ein also total hanebüchen. Es entwertet die Tight End Position und es entwertet auch dann einfach Spieler am Ende, die da auf den Markt kommen könnten. Das heißt, man muss so genau die Mischung treffen, um einerseits die Spieler interessant zu machen, auch nicht unbezahlbar zu machen. Und ja, da muss es sich, in die Richtung muss es gehen, dass es viel Wege gibt, um zu gewinnen, dass es trotzdem Vorteile gibt, die du gegenüber anderen Managern holen kannst. Ich muss sagen, weil Devi hier genannt ist, das glaube ich definitiv nicht, dass das eine große Ding wird oder dass das irgendwo besser oder aktiver macht, weil ich es selber auch an mir merke, in Devi-Ligen tue ich mir deutlich schwerer, irgendwie Trades zu machen. Es nimmt die Liquidität dieser Rookie-Picks, die unmittelbar da sind und deswegen, also ich mag das, ich finde das gerade so mit meinen zwei Devi-Ligen und einer C2C ist das gerade perfekt, aber mehr Devi-Ligen zum Beispiel würde ich gar nicht mehr spielen wollen. Ich finde da dann so jetzt in Season macht die normale Dynasty eigentlich mehr Spaß, deswegen es geht am Ende um Aktivität und den Trademark, das macht es für Dynasty aus, weil das die klare Edge über Redraft ist. Und deswegen glaube ich, in die Richtung wird es auch weitergehen.
Ja, glaube ich auch. Also ich glaube halt wirklich Superflex Titan Premium ist halt so wirklich schon der Goldstandard, kann man sagen. Also mittlerweile auf jeden Fall. Und ich könnte mir vorstellen, dass Two Tight End auch teilweise ja. Ein Thema wird, was wir häufiger sehen könnten. Finde ich gar nicht so verkehrt auch. Ja, wie du schon gesagt hast, vielleicht, also ich denke auch, dass drei feste Receiver-Spots eher Standard werden als die Ausnahme. Und ja, vielleicht sogar 2QB, ne? Könnte ich mir auch vorstellen, dass vielleicht in die Richtung nochmal hier und da was geht. Sehe das aber zum Beispiel auch mit Devi ähnlich. Das ist schon so ein eine willkommene Abwechslung, aber auch nicht, ich würde jetzt nicht wollen, dass alle meine Ligen-Devi sind. Gleiches gilt auch für IDP. Mhm. IDP auch durchaus ein spannendes Thema, wobei natürlich auch IDP wieder für, ich sag mal, auch für Anfänger oder auch für ich sag mal, selbst für schon ein bisschen erfahrene Spieler oftmals so sehr erschlägt. Ich merke es bei mir manchmal, weißt du, du hast so ein IDP-Roster, wenn du in IDP traden willst, bevor du da erstmal alle Roster durch hast und erstmal guckst, okay, ja. Boah, welche Spieler sind denn da überhaupt? Du hast irgendwie 50 Roster-Spots oder sowas. Das ist schon aufwendiger, ne? Und also, wie du schon gesagt hast, du musst Anreize schaffen, um irgendwo Trades zu machen. Andererseits aber muss es auch, ich sag mal, einfach zu verarbeiten sein, also einfach zu managen, genau. Du musst es halt relativ flott machen können, so, und es darf auch nicht zu komplex werden. So, und ich glaube, da ist einfach so dieser Standard, den wir auch häufig spielen, wie gesagt, mit diesen paar Upgrades, die wir jetzt gerade so genannt haben, durchaus das, was einfach der große Standard ist, was nicht heißen soll, dass man nicht auch Alternativen ausprobieren kann und soll. Und man muss sich ja nicht auf ein Format festlegen komplett. Ne? Also, aber dennoch finde ich das schon gut.
Agreed. Dann haben wir die nächste Frage von Alligatormilch. Einfach, weil ich die Frage schon mal hatte und mich ein Gespräch dazu interessiert. Entweder ihr schließt in jeder Fantasy League in den Bottom 4 ab, euer Favorite Team gewinnt aber den Super Bowl. Oder ihr kommt in jeder Fantasy League in die Top 4, euer Favorite Team pickt aber in den ersten 4 Spots. Was würdet ihr wählen? Phil, wie sieht's aus?
Boah. Ja, gut, wenn es sich nur um ein Jahr handelt, dann würde ich den Geno Super Bowl wählen. Auch wenn das dann für die Fantasy Leagues natürlich desaströs wäre.
Das stimmt. Ich glaube, für mich ist doch ziemlich deutlich, ich will in jeder Fantasy League Top 4 sein. Im Endeffekt ist es dann doch, das ist halt das, was ich manage, ne? Das ist meine Leistung irgendwo am Ende. Yeah. Und das Team, klar, ich freue mich riesig, wenn die Niners einen Super Bowl gewinnen, aber am Ende, ja, trotzdem, Alter. Trotzdem wenn ich mir vorstelle, Alter, stell dir mal vor, ich werde in. Ja, ich spiele 15 Ligen irgendwie und komme über in die Top 4. Das heißt, ich habe wahrscheinlich irgendwie knappe 5 Championships geholt in einem Jahr und dazu noch zweite, dritte Plätze. Ey, unfassbar geil. Also,
ja, natürlich. Ach,
das ist auch gar keine Frage, Mann. Das wär schon geil. Das ist ja über Wochen hinweg. Du ridest ja durch die Saison durch, Alter. Das ist ja der Hammer. Ja.
Also, okay, viel geiler. Fair. Ich glaube, ich muss meine Antwort auch nochmal switchen. Hast mich überzeugt.
Und dabei geht es gar nicht. Es geht jetzt dabei nicht ums Geld, natürlich, ne, dass man da dann gewinnt, sondern einfach nur. Man steckt so viel Zeit rein, dass wenn das so belohnt wird, ist ja ein Traum.
Ja, fair.
Neben dem, dass es unrealistisch ist. Man hat immer Rebuilder. Aber ist ja geil.
Gut, und das
ist ja ein theoretisches Konstrukt.
Und vor allen Dingen, es ist ja auch an sich nicht, also das Szenario, dass das Team in den Top 4 pickt, ist ja an sich auch gut.
Gar nicht schlimm, ja.
Ja.
Ist genau. Absolut. Außer es sind die Broncos und sie haben keinen First und Second. Aber naja.
An der Stelle sei nochmal gesagt. Broncos Country, let's ride.
That's right. Stimmt, hey, Alter, by the way, du könntest ja sogar noch sagen, also die Seahawks können ja trotzdem Super Bowl gewinnen. Ja, die picken stimmt. ja trotzdem Top 4.
Oh ja, stimmt. Das, so weit habe ich gar nicht gedacht. Das war um die Ecke gedacht.
Ja, siehst du.
Ja, das wäre die richtige Antwort gewesen im Übrigen auch.
Ja, das stimmt, das stimmt. Völlig richtig. Ja. So, dann die nächste Frage kommt von Bruno Koslowski nochmal. Was haltet ihr von einem Half-PPR und gleichzeitig Half-Point per First Down? Also so einem gemischten Scoring, das PPR leicht ersetzt, wird ja inzwischen von einigen als realistischeres Scoring-Format angesehen, weil es wertvolle Real-Football-Plays eher belohnt, zum Beispiel ein Yard bei 4th and 1 im Vergleich zu einem Screen bei 3. und 19 für 3 Yards. Habt ihr da Erfahrungen? Nee. Ah, ich muss schnell starten. Ich glaube, ich bin eher dagegen. Ich spiele gerade jetzt das erste Mal in der Liga auch so mit mehr First Down Scoring und ich weiß nicht, ich finde das irgendwie. Das Problem ist, mir ist es eigentlich völlig egal, ob der Spieler in Real Life jetzt hier quasi gut ist oder nicht gut ist, whatever. Ich spiele Fantasy und ich will damit. Ich habe auch die Argumentation noch nie verstanden. Tight End Premium, natürlich ist das an sich unsinnig, dass ein Tight End mehr für die gleiche Leistung bekommt wie ein Running Back oder ein Receiver. Aber es geht doch darum, eben die Positionen ausgeglichen zu gestalten. Und warum soll ich jetzt das First Down da besser bewerten, weil das dann Real Life irgendwie wichtig ist? Dann kannst du das EPA per Play Scoring irgendwie machen. Dann geht es nur noch darum, wer hat den besten Quarterback, wenn du die NFL abbilden willst. Und dann kannst du ein Line-Up bilden, wie das die NFL spielt, mit einem Running Back, drei Receivern, einem halben Tight End, wie auch immer. Also deswegen in die Richtung denke ich einfach schon gar nicht und deswegen bin ich da, ich persönlich bin da eher raus.
Ja, ich habe da gar nichts, also ich spiele keine Liga mit so einem Scoring, habe da aber keine hard Feelings irgendwie in eine oder andere Richtung, aber ich glaube einfach, dass es auch nicht, also dass es auch nicht stimmt, dass das jetzt unbedingt, also die wertvolleren Plays belohnt, weil ja aus der Sicht eigentlich nur, also Spieler mit einem höheren Volume einfach belohnt werden. Weil wenn du mehr Volume hast, machst du wahrscheinlich mehr First Downs. Also das ist jetzt von mir eine Vermutung, habe ich jetzt keine Evidenz für, aber ich glaube schon, dass das halt eben einfach Spieler, die einfach ein höheres Volume haben, dann eben mehr First Downs machen, dann halt belohnt werden. Also im Prinzip Superstars nur gepusht werden. Das würde ich jetzt mal so daraus vermuten, aber ich finde es auch im Prinzip scheißegal, ganz ehrlich.
Ich frage mich halt, warum muss jetzt ein Spieler bestraft werden, der bei 1. und 10 läuft? Wenn er bei 1. und 10 läuft und 7 Yards holt, ist das doch kein schlechtes Play gewesen, aber es gibt ja kein First Down. Ja. Stattdessen bekommt dann der wirklich bodenlos schlechte Scatback, ja, der im 3. Down dann aufs Feld kommt und dann den 3. und 1 die Conversion macht in so einem Pass in die Flat, bricht kein Tackle, macht nichts Besonderes, völliger Replacement-Spieler, gerade da den Ball fängt, macht das First Down und bekommt dann dafür die Punkte. Ja, also ich weiß nicht. Es ist ein Offense-Stat am Ende.
Ja, und es ist im Endeffekt kein, ich sehe den Punkt halt nicht. Also es ist beides hat seine Vor- und Nachteile mit Sicherheit, klar. Ich sehe aber jetzt nicht, dass das jetzt deutlich realistischer ist oder unrealistischer. Also das ist halt irgendwie Quatsch.
Ja, ich glaube auch. Ich glaube auch. Ich halte das nicht für besonders sinnig. Aber man kann es ausprobieren. Und dann einfach, Bruno, probier es aus. Gib mir gerne Feedback dazu, wie du es findest und was das dann für die Spieler vor allem auch ändert. Und gerne anhand von Beispielen dann mal durchgucken, wer hat sich wie verändert. Und dann, warum ist das tatsächlich auch gut so? Naja. Die nächste Frage kommt wieder von ihm und er sagt, ich frage für einen Freund. Angenommen, ihr seid als Contender in die Saison gestartet, hattet aber so ein unfaires Verletzungspech, dass ihr jetzt 0-10 steht. Natürlich habt ihr auch euren First Round Pick nicht mehr und der andere Manager will ihn dir nicht verkaufen. Ja, das ist wohl so. Grundsätzlich sollte das Team aber auch kommendes Jahr Chancen haben, weil einiges an jungen, hoffnungsvollen Spielern wie Damian Pierce, Treylon Burks oder Kenneth Walker im Kader sind. Dazu Spieler wie Swift, Dak, Pitts, Goddard, Waller, gut, das war auch nochmal ein gutes Wochenende. Insgesamt ist es in der Liga schwer zu traden, weil die wenigen Contender schon so stacked sind, dass da wenig geht. Kann man sowas aussitzen oder trotzdem versuchen, irgendwas an Pick-Value einzusammeln? Ja, das ist keine leichte Frage hier, deswegen schiebe ich sie doch direkt dir zu. Was machst du?
Ja, ich finde schon, dass es eine leichte Frage ist. Also, du, was willst du denn machen? Also, ich meine, klar, natürlich, du probierst immer in dem Moment das wegzutraden, was du wegtraden kannst, aber mehr als das kannst du nicht wegtraden, ne? Also, es ist einfach, ne? Natürlich, du kannst probieren, Spieler, wenn mir keiner einen Spieler abnimmt, dann verschenke ich ihn ja nicht oder cutte ihn einfach, ne? Also, ja. Bei guten oder Spielern mit Value. So, dann muss ich halt irgendwann mich dazu entscheiden, okay, dann behalte ich sie einfach. Ist dir ja in dem Moment einfach auch egal, weil du deinen First sowieso nicht mehr hast. Also, ja, lass die Saison einfach durchlaufen, warte, bis alle gesund sind und restart, ne? Ich habe selber gehabt in der Liga vor 2-3 Jahren, hatte ich CMC und Barkley, war haushoher Favorit vor der Saison, hatte natürlich auch meinen First weggetradet und bin, das war dann der 101 und dementsprechend, ja, es kann halt passieren, shit happens, ne, und dann, klar, ist natürlich scheiße, wenn du nichts wegtraden kannst, aber was sollst du machen?
Bruno, immer aktiv bleiben weiterhin. Jetzt, das ist das Team, von dem wir vorhin gesprochen haben. Gleich mal beim Cup-Owner anfragen, ob der nicht Interesse hätte an dem Spieler, ja, um die Lücke jetzt zu füllen. Vielleicht hat er ja jetzt plötzlich Interesse an Damien Pierce zum Beispiel. Genau, das kommt darauf an. Aber so verletzte Spieler jetzt da unter Wert wegzugeben, macht keinen Sinn.
Ja, Cup und Pierce.
Einfach die Runde drehen.
Cup und Pierce auch im Übrigen ähnlich gute Receiver.
Genau, ja, du, auch so jemand muss die Flex füllen.
Ja.
Punkte sind Punkte, ne?
Spaß. Alles gut.
Gut, die nächste Frage kommt von GoDevil. Was haltet ihr von der Median-Scoring-Option? Gut, weil die Liga länger offen bleibt oder schlecht, weil so der Glücksfaktor, gegen wen man gerade spielt, runtergeschraubt wird? Ich muss sagen, ich bin kein Fan davon. Ich spiele, glaube ich, auch keine Liga mehr. Ich hatte das nur mal in Redraft-Ligen mit Median-Scoring. Ich persönlich brauche es nicht. Ah ja, ein bisschen wie unsere Best-Ball-Dynasty, die geht in Richtung Victory Points. Das ist also ähnlich wie Median Scoring. Ja. Finde ich da fast noch ein bisschen besser. Aber im Großen und Ganzen bin ich ein Fan vom klassischen Matchup, Glück und Pech. Es gehört einfach dazu zum Fantasy und es macht auch mit den Reiz aus. Auch wenn es natürlich, ja, man profitiert mal, man verliert mal.
Ja.
Ich finde es okay.
Ja, also ich finde auch, dass die Liga offen bleibt, ist ja irgendwie auch ein Irrglaube. Weil, wenn du eine scheiß Woche hast, dann verlierst du unter Umständen 2 Punkte und also, ne, oder wenn du jetzt viele Bye-Week-Spiele hast und sonst, wo du sonst nur eine verlieren willst, so kann der Contender vielleicht einfach 2 Punkte wegziehen und ja, das macht es vielleicht uninteressant. Also, so aus dem Blickwinkel würde ich es jetzt eben auch betrachten und dementsprechend ist für mich auch wieder so eine Sache, ich weiß nicht, also früher, da war ich früher auch emotionaler bei solchen Diskussionen. Ich finde einfach, das, ja, das stört mich jetzt nicht, aber ich würde immer dagegen stimmen, weil es ist halt immer ein bisschen Glück, ne? Das muss immer dazu gehören und dementsprechend, ja, und ja, das sind alles Geschichten, die kann man mal machen, muss man aber nicht.
Richtig, übrigens dein Einwand, dass natürlich die Liga eben nicht länger offen bleibt, denn gerade wenn du Median Scoring dabei hast, wird sich der Contender ja leichter absetzen. Ist ja für den ein Vorteil, nicht für den, der mal durch Matchup-Glück hochrutscht, von dem er gerade erst recht ein Punkt dagegen, aus meiner Sicht. Ja. Die nächste Frage kommt von TWZ. Wie geht ihr am besten damit um, wenn ihr ein Orphan-Team übernehmt, das zu Tode gewirtschaftet wurde vom Vorbesitzer? Also fast keine Picks mehr hat, keine Spieler, die man traden könnte, um Value zu generieren. Das ist natürlich eine blöde Situation, wenn du dich in der vorfindest, aber das bist du ja willentlich eingegangen. Wenn das so aussieht, wie du das hier beschreibst, TWZ, dann versuche ich halt das, was es an Value noch gibt, zu Value zu machen und ja, dreh halt ein Jahr, 2 Jahre, 3 Jahre, wie lange auch immer das dann dauert, um den Value langsam wieder zusammenzukratzen am Boden der Liga rum und gehe allen jede Woche auf den Sack, wenn ich mal einen Spotstart habe und verkaufe den und ja, dann klettert man langsam die Value-Leiter wieder nach oben.
Ja, ist ein Prozess dann halt. Ne? Cutter alles, was du nicht verkaufen kannst, was dir unnötig Punkte bringt und dann warte halt eben ab. Das ist Sachen, das ist wirklich nur mit Geduld zu lösen. einfach, wenn du dann First of All bekommen hast, so reicherst du ja dein Team eben auch mit Wert an, indem du den dann zum Beispiel wegtradest oder ihn selber pickst und dann einen guten Spieler im Team hast.
Und übrigens dann noch dazu, wenn es auch fast keine Picks mehr hat, das Team, also wenn es wirklich so ist, dass da keine guten Spieler mehr sind und jetzt sagen wir mal, da ist jetzt gerade ein 23 First und 24 First vom eigenen Team weg, dann übernehme ich es auch nicht. Dann,
ja,
dann
das ist Bock. Schon wirklich.
Also das ist mir dann zu blöd, Alter.
Muss schon der Buy-in für die beiden Jahre bezahlt sein oder sowas, wenn es so eine Katastrophe ist, also dass selber keine eigenen Picks mehr da sind, plus kein Value, das, ja, genau.
Ich glaube, in dem Moment muss sich die Liga dann auch fragen, wie man damit umgeht und ob man da vielleicht Deals findet für den wieder, weil im Zweifel hast du ja das Problem, das macht niemand mehr.
Ja, klar.
Und dann stirbt die Liga halt.
In dem Moment muss es entweder einen Neustart geben, beziehungsweise muss wie gesagt ein Owner da 2 Jahre oder sowas eben kostenfrei spielen können, dann kann man vielleicht auch dafür argumentieren.
Ja, das stimmt. Gut, dann haben wir die nächste Frage von Mike Kinjo. Wenn ihr auf Playoff-Kurs seid, aber es eher nicht nach Bye-Week aussieht, versucht ihr dann euer Team direkt noch zu verbessern oder wartet ihr lieber und rüstet zum Playoff-Start nochmal auf? Beispiel, ihr habt nur noch einen First an relevanten Picks.
Ja, muss ich anfangen, ne? Dann, mal wieder die tolle Antwort. Kommt drauf an. Und zwar, wenn du jetzt Dritter bist und der Zweite hat jetzt 2 Siege mehr als Beispiel und dem sind jetzt Cup und Goddard weggebrochen, dann kann man natürlich überlegen. Sollten es zwei so glasklare Kandidaten sein, die praktisch Erster und Zweiter sind und du bist einfach dahinter und boah, es wird echt schwer oder du bist vielleicht nur Vierter oder Fünfter sogar und es wird einfach schwer und du siehst, boah, der restliche Schedule ist jetzt auch nicht so, dass du sicher sagen kannst, du gewinnst alles mit dem Trade, den du machst und dann würde ich wahrscheinlich nochmal ein bisschen warten.
Ja, ich glaube, also ich bin da schon auch eher im Camp warten. Wenn außer der Value passt, das ist ja immer so, die Frage. Natürlich muss man ein bisschen mit Fingerspitzengefühl rangehen, aber wenn man gerade sowas erlebt wie Cup jetzt und man merkt, jetzt sind es noch 4 Wochen, ich habe einen leichten Schedule, ich komme auch so rein, ich werde mir aber keine Bye kaufen können, ja, genau, dann warte ich lieber ab. Aber hier, es gibt kein richtig, kein falsch, das ist auf die Liga, kommt auf die Liga an. Ja. Marquinho, guck einfach selber, evaluier dein Team und dann kommst du zu einer Entscheidung und so ziehst es dann durch und dann never look back.
Manchmal kannst
außer dann, wenn du das nochmal evaluierst und daraus lernen willst.
Manchmal kann es zum Beispiel auch sinnvoll sein, wenn natürlich jetzt einer gerade merkt, boah, nee, wird doch nichts mehr, jetzt verkaufe ich gerade meinen Devante Adams, meinen Tyreek Hill, dann ist natürlich jetzt der Zeitpunkt, weil wenn er den an jemand anders verkauft, dann wirst du wohl nichts mehr bekommen.
Ja, hat mich gerade in der Liga vorhin dazu bewogen, einen Deal, den ich zwar nicht absolut feier, für einen Top-Receiver zu machen, aber nachdem gerade mein schwerster Konkurrent Cooper Kupp verloren hat, dachte ich mir, da kommt vielleicht sonst noch das Angebot für Tyreek Hill rüber, dann muss ich jetzt vielleicht doch zuschlagen und einen quasi, nochmal einen draufsatteln auf mein Team, während der Gegenüber gerade einen Verlust erlitten hat. So, die nächste Frage kommt von Dottore46. Wie geht ihr persönlich Startup-Drafts an? Ich weiß, es ist falsch, sich von vornherein auf eine Strategie festzulegen, aber gibt es bei euch spezielle Vorlieben? Versucht ihr im ersten Jahr in Win-Now zu gehen? Tradet ihr den Erstrunden-Pick gerne weg? Der Pick welcher Runde ist für euch vom Value gleichzusetzen mit dem First-Round-Rookie-Pick des nächsten Jahres? Vielen Dank euch. Ich glaube, ich muss starten mit der Frage. Dottore, ja, du hast es natürlich schon richtig gesagt, man legt sich nicht komplett vorher fest, man muss dann ein bisschen überlegen, wie handelt die Liga. Man hört sich natürlich vorher immer um, ob man den Erstrunden-Pick teuer wegtraden kann. Das ist in der Regel mittlerweile nicht mehr der Fall. Zum Teil kann man sehr günstig für den Erstrunden-Pick von anderen traden. Das heißt, hier flexibel sein und dann zwecks Win-Now oder Rebuild. Kommt auch hier ganz klar drauf an, welcher Value liegt an Bord. Klar, ich tendiere schon eher dazu, dass ich im Startup Win Now gehe. Dafür muss wirklich der Value auch runterrutschen. Bin keiner, der da sein Team so von Anfang an auf Win Now trimmt, dass ich dann das Gefühl habe, also Beispiel, weiß ich nicht, halt einen Derrick Henry in der dritten Runde im Startup zu nehmen oder im vierten, in der vierten Runde im Startup, das mache ich dann nicht, sondern dann gucke ich halt, ja, ist der halt zum Beispiel in der sechsten, siebten Runde noch da, dann kann man das machen. Und von dem her, das wäre so meine Strategie Richtung Win Now oder Rebuild. Wie siehst du das?
Ja, ziemlich ähnlich. Also deswegen, ich feiere das, wenn du günstig hochgehen kannst und dann natürlich die zwei Top-Quarterbacks mitzunehmen und dann vielleicht auch gerade diese Picks in den Runden 2, 3, 4 aktuell eher abzugeben, wo man dann eben in 5 zum Beispiel, wenn man dann vielleicht nochmal auch mal einen Pick mehr hat oder so, nochmal zu gucken, wie hat sich der Draft entwickelt, in welche Richtung kann ich gehen. Die Quarterbacks lassen dir halt in der Regel beide Wege offen. Deshalb wäre sowas zum Beispiel eine präferierte Strategie von mir. Aber kann man natürlich pauschal nie sagen. Es ist immer wirklich von Draft zu Draft unterschiedlich. Und ein First-Round-Rookie-Pick des nächsten Jahres, also erstmal, den sollte man so selten wie möglich im Startup wegtraden, weil das ist eigentlich ja sehr selten auch eine gute Idee. Und ja, ich würde sagen, es kommt auf die Draft-Class an. Ich würde es mal so zwischen Runde 2 und 7 einordnen. Ne? Das ist immer wirklich, ja. Wird er landen, ja.
That's a big range. Ja. Aber wenn du jetzt drin bist, du weißt ja noch nicht, wie ist dein Draft gelaufen zu dem Zeitpunkt, wie sieht dein Team aus, jetzt hast du ein gutes Angebot da, vielleicht, da gibt dir einer, würdest du ihn random vor dem Draft, würdest du ihn traden, wenn dir ein anderer seinen Drittrunden-Startup-Pick gibt, einfach Mitte dritte Runde, für dein First des nächsten Jahres, machst du's?
Ja, muss man wahrscheinlich schon machen, ja, denke ich schon, ja, aber ist schwierig, ne? Also
okay, man sieht ja jetzt schon, da fängst du schon an zu überlegen, da hätten sicher schon mal 95% der Spieler gesagt, ja, okay, gut, ich nehme den Drittrunden-Pick im Startup. Vierte Runde machst du das noch überhaupt? Oder ungern, sagst du da dann schon,
boah, nee. Aktuell bei der aktuellen Landschaft,
ja. Geht mir im Prinzip sehr ähnlich und deswegen, wenn ich quasi in einem Startup unterwegs bin und ihn traden will, ich würde auch immer so dritte bis vierte Runde so als Value, wenn ich sage, das ist der Value, der mir bezahlt wird, dann überlege ich zumindest, weil dann habe ich den Eindruck, ich kann zwar verlieren damit, weil das kann auch ein Zweitrunden-Pick werden, so Startup-Value-mäßig, aber es kann jetzt auch eine siebte Runde werden und dann bin ich damit fein. Das will ich auf jeden Fall kriegen. Genau, so bleibt es dann auch. Dann, die nächste Frage kommt von Wickelgrimft. Allgemein, kann man zu viele Picks haben? Also gibt es einen Punkt, an dem man für einen Rookie-Draft genug Munition hat und sich lieber junge Spieler oder spätere Picks holen sollte. Beispiel 12er PPR-Liga mit einem Quarterback und 9 Startern. Dazu 5 Benchplätze in der Liga, sagt er dazu. Ich stehe 2-8 und habe außer Hurts, Tua, Higgins, Pittman, Smitty, Etienne, Dulcich und Javonte Williams alles verhökert, was gerade auslaufen kann. Und dafür jetzt 3 First, 6 Second, 4 Third und meinen Fourth für 23. Bei entsprechenden Angeboten wird auch der Rest verkauft. Jetzt frage ich mich, ob das überhaupt noch sinnvoll ist, noch mehr Picks für 23 zu sammeln. By the way, und das nehmen wir natürlich jetzt auch noch gerne mit, bin zwar erst seit dieser Saison dabei, aber seitdem freue ich mich auf jede Folge. Danke für den Aufwand, den ihr da auf euch nehmt. Vielen Dank, wirklich. Danke. Sehr nett. Ich glaube, jetzt weiß ich gar nicht. Ich habe vorher angefangen. Ich glaube, jetzt darfst du. Ja. Ist eh gut. Meine Stimme braucht gerade eine Pause.
Okay. Ja, also grundsätzlich zu viele Picks kann man fast nicht haben. Also wenn du 2022 die ersten 24 Picks deines Draft hattest, dann wahrscheinlich schon. Ja. Kann man rückwirkend zumindest mal sagen, aber eigentlich nicht. Also wir haben ja auch da rausgestellt, dass das doch dennoch dann wahrscheinlich ein gutes Ende für einen genommen hat und man trotzdem seinen Value aus dem Draft ziehen konnte. Ja, hier in der 1QB mit 9 Startern würde ich halt schon meinen Fokus eher auf Erstrunden-Picks und frühe Zweitrunden-Picks setzen, ne, wenn ich die bekommen kann, auf die Drittrunden-Picks nicht unbedingt. Gerade, ihr habt nur 15 Benchplätze, musst die ganzen Spieler ja auch runterbringen. Also gut, wenn du jetzt die Spieler schreibst, die du hast, plus die Picks, dann passt es ja ungefähr. Aber ja, wie gesagt, da würde ich mal schauen, tatsächlich die Spieler, die du da jetzt hast, dass du die eben im Zweifel nur bei sehr guten Angeboten dann auch abgibst. Ne? Gut, Etienne könnte man jetzt auch mal überlegen, aber mit dem Roster und bei den Startplätzen kann das Spiel, kann das Team halt sehr schnell auch wieder kompetitiv werden. Und dementsprechend, ja, kann es da auch mal sinnvoll sein, zum Beispiel Etienne und dreimal Second für irgendwie einen besseren Receiver anzubieten oder solche Sachen. Ne? Also da abzugraden auf der Receiver-Position und trotzdem den produzierenden Running Back abzugeben, bisschen Draftkapital abzugeben. Das kann man schon mal machen, kann man drüber nachdenken, aber an sich glaube ich halt, dass dein Team, wie gesagt, relativ schnell wieder kompetitiv werden kann. Deshalb würde ich da jetzt nicht auf Biegen und Brechen alles unter Value zu verkaufen.
Genau, gar nichts unter Value verkaufen. Schade, dass es eine One-QB ist, damit hört es ein Tour, das wäre jetzt natürlich auch noch richtig schön. Aber finde es auf jeden Fall geil. So, ich habe eigentlich alles verkauft, außer hier ja. Übrigens noch 6 richtig gute Spieler.
Ja, genau.
Das ist halt schon immer, feiere ich einfach. Ey. Das Team ist halt echt alles andere als schlecht. Wirklich, Grimm, sei ja, du hast da echt geil, also, wenn es geile Angebote gibt, kann man jeden verkaufen, das sagst du auch so, ja. Aber eben, jetzt hier nicht irgendwie einen T. Higgins für einen First verkaufen. Das muss echt, das muss gar nicht sein.
Und
deswegen, ja. Musst hier. Ha? Ja, klar, also 101 bis 103, okay, kann man das machen, aber
man, also. Wen ich auf jeden Fall verkaufen würde, wenn möglich, wäre Tour. Weil du hast mit Hurts einen Set-and-Forget-Quarterback und wenn du Tour irgendwie, vielleicht kannst du Tour und einen Second oder Tour und zwei Seconds oder sowas gegen einen coolen Spieler auf einer anderen Position verkaufen. Und das würde ich auf jeden Fall mal probieren, wenn vielleicht ein Team wirklich Quarterback-Need hat, vielleicht Russell Wilson und Matthew Stafford hat und jetzt Probleme hat. Das solltest du auf jeden Fall mal ins Auge fassen. Aber ja, sonst würde ich da auch nicht mehr zu viel probieren.
Ja, und Etienne hattest du ja auch schon gesagt, weil produzierende Running Backs ist halt immer so eine Sache. Wenn man nicht gewinnt, kann man immer sich überlegen, ob man sie nicht verschifft, weil es dann doch immer gute Preise zu erzielen gibt. Genau. Genau. Also, das dazu. Dann haben wir, ja, jetzt habe ich hier noch meine Frage gestellt. Ich glaube, die wurde eigentlich schon beantwortet. Ich habe mir gedacht, ich stelle dir die Frage, was waren für dich die Top 3 Learnings aus den letzten 1,5 Jahren in Sachen Dynasty Football, seit es quasi unseren Podcast gibt und wir haben schon eigentlich viel gesagt. Gibt es da nochmal was Besonderes, was dir eingefallen ist, was wir noch nicht genannt haben?
Also, ich würde vielleicht so sagen, so ein bisschen dieses, also ein Top-Learning ist halt dieses, wie soll man das nennen? Nuancierte Win-Now, würde ich es vielleicht ausdrücken. Das heißt, wenn du ein Win-Now-Team hast, brauchst du nicht 8 Top 10 Running Backs und alles drum und dran. Es bringt dir nichts, wenn der 15. Benchplatz 15 Punkte pro Spiel macht. Das bringt dir einfach gar nichts und dementsprechend, das ist für mich eigentlich ziemlich gutes Learning gewesen. Es gibt auch viele andere Punkte, aber das würde ich jetzt nochmal herausstellen.
Ja. Ja, komplett. Nicht zu sehr auf die eigene Spieler-Evaluation verlassen oder auf die eigenen Rankings verlassen. Da nicht übertreiben, nicht jeden Trade gewinnen wollen, mehr richtige Prozessdeals machen und so, das glaube ich mehr wert. Das wäre so das Wichtigste für mich gewesen. Gut, wir haben aber noch eine Frage zu Spielertags bekommen, die kam von Petit und er sagt, nennt mal ein paar Highlights im Positiven wie im Negativen, wo ihr über die Jahre total off war zwischen College Prospects und tatsächlicher Performance in der NFL. Möchtest du starten? Oder soll ich starten?
Ja, ich kann ruhig mal mit einem Negativbeispiel starten und würde dann mal Terrace Marshall in den Raum werfen. Hatte ich gnadenlos zu hoch und der war im College echt gut und ja, hat dann in der NFL bislang kaum abgeliefert.
Ja, das ist ein guter Punkt. Ich muss sagen, overall, meine Sample Size natürlich noch super, super klein. Das ist eigentlich jetzt das zweite Jahr gewesen, dass ich überhaupt Rookies richtig gerankt habe für mich selber und nicht einfach nach irgendwas gegangen bin, wo irgendwelche Analysten halt was gemacht haben. Von dem her würde ich 2020, als mein erster Rookie Dynasty Draft oder halt, dass Rookies im Startup richtig waren, wo ich auch ein bisschen mich damit auseinandergesetzt habe, das klammere ich mal aus. Was war jetzt da? Ja, Sky Moore natürlich negativ. Definitiv. Ich meine, ich will den Spieler tatsächlich noch nicht komplett aufgeben. Seine Rookie-Saison ist einfach noch nicht vorbei. Sprechen wir einfach, die 8 Wochen kann ich jetzt auch noch warten. Sprechen wir dann Mitte Januar drüber, wie das aussieht oder weitergehen könnte. Aber bisher definitiv wahrscheinlich mein größter Miss, so negativer Art, glaube ich.
Ja. Dann würde ich im Prinzip mal, ja, keine Ahnung, vielleicht was Positives sagen. Also, wo die Evaluation klingt, als ob wir nie was Positives hatten, ne? Aber eigentlich schon war es ganz, ganz okay, gut. Und zwar würde ich mal Kenneth Gainwell nennen, den ich absolut immer negativ gesehen habe und der auch tatsächlich negativ war. Und ja, dementsprechend, ja, das war gut.
Ja. Positiv bei mir, glaube ich, im Nahen Travis Etienne, da fühle ich mich schon bestätigt im Prozess im Gesamten, ihn zu sehen und dass ich auch dass ich ihn als Running Back halt gut fand im College und dass ich dachte, dass er auch gut in die NFL transferiert. Leider habe ich da kam ein Verletzungspech dazwischen. Da hätte ich, glaube ich, echt richtig fett profitiert und Kasse gemacht, damit er da in seiner Rookie-Saison so abgeliefert. Aber gut, so läuft es halt manchmal. Finde ich process-wise im Nachhinein trotzdem sehr, sehr gut, ihn hoch zu haben.
Ja, dann mache ich nochmal weiter mit einem positiven Beispiel. So ein bisschen, Mid-Round-Jam kann man sagen. Das war Ramondre Stevenson. Den ich sehr, sehr mochte eigentlich. So, irgendwie, ich find auch nach wie vor, es ist irgendwie interessant, wie so sein Skillset in die NFL transferiert ist. Also er ist ja in sich ein allround guter Back, er ist aber jetzt eigentlich nichts, in dem Sinne eigentlich nichts so Besonderes. Oder er hat halt diese Maße, aber die setzt er gar nicht so krass ein, aber er ist trotzdem ein guter Running Back. Das ist halt witzig bei ihm.
Ja. Absolut, das war ein krasser Hit von dir. Wenn es um solche Running Backs geht, dann muss natürlich bei mir Elijah Mitchell nochmal kommen. He's not dead yet, natürlich, das muss man auch noch sagen. Er hat jetzt ein gutes Spiel am Wochenende und der ist voll eingebunden, aber ja, den mochte ich super, super gern, als er aus dem College kam und das war ein schöner Hit, den man auch mal mitnimmt.
Ja. Ja, sonst...
Gut, ja, gibt's noch was. Ansonsten, was ich von uns beiden im Nachhinein auch immer noch gut finde... Jamar Chase war für uns so überklar der Wide Receiver 1 der 21er Klasse und das finde ich auch einfach process-wise am wichtigsten eigentlich, dass man das von Anfang an gesehen hat und erkannt hat und wir hatten dann Kyle Pitts von den Receiving Options, sage ich mal, klar als Nummer 2 für unser Teil im Premium-Format, das war auch ein guter Take. Ich glaube, das Einzige, was mich aus der Receiver-Klasse am meisten ärgert, ist wirklich, dass ich Jalen Waddle damals noch nicht so gut gesehen habe, weil der im Nachhinein, finde ich, hat man das eigentlich schon in seinem College-Profil gesehen und hätte da deutlich höher sein müssen. Er war eigentlich dahinter Chase und Pitts, glaube ich, die klare Nummer 3 und da hatten wir da beide Bateman oder hattest du da schon Marshall? Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht
also
mehr.
Also ich hatte, mein Receiver-Ranking Pre-Draft war Chase, Marshall, Bateman, Waddle, Smith. Also Terrace Marshall stört da natürlich, aber
genau. Also ich finde einfach Waddle hätten wir, glaube ich, hätte man eher wahrscheinlich sehen können, dass er auch tiermäßig halt in diese Top 10 Picks, dass er da eigentlich dazugehört hätte. So, weil wir haben ja damals schon gleich gesagt, nach der 10 ist so ein Tierbreak, da musst du reinkommen und eigentlich war es nach der 11, das Tierbreak.
Ja, gut. Jetzt natürlich zu einfach zu sagen, bei Waddle war es halt, ich sag mal so, bei Waddle war es halt schon, wenn er einschlägt, dass er gut sein würde, okay. Das Problem war halt einfach nur, dass wir die Wahrscheinlichkeit als zu gering angesehen haben, dass er einschlägt.
Genau, ich sage ja nur, das Problem ist, Waddle war 3 Jahre im College, hatte eine krasse Freshman-Season und war immer effizient, wenn er am Feld war. Und er hatte halt eine super Athletik und er war ein Top, also er wurde an 6 gepickt, glaube ich. Und das ist halt schon so das Ding, wo man sich im Nachhinein denkt, Mensch, das war eigentlich einfach, ihn da oben auch zu sehen. Und das war halt so das, ja, da haben wir uns, glaube ich, bisschen verleiten lassen. So, ein bisschen zu klein, im zweiten Jahr nicht viel gespielt. So ein bisschen cute geworden, aber naja. Gut.
Ja,
Dann lass uns zur letzten Frage kommen und die habe ich nochmal gebracht, um das hier abzuschließen. Phil, Mid-Season Prediction. Wer gewinnt den Super Bowl? Und du kannst auch gleich noch ein Super Bowl Matchup dazu tippen.
Es ist wirklich schwer. Also ich würde sagen, Chiefs, ich gehe mal ganz
Vanilla-Tipp.
Genau, ja. Ich nehme mal Chiefs Eagles und die Chiefs gewinnen.
Ja, das ist der einfachste Pick. Das ist auch, ich glaube, schließe ich mich da jetzt einfach an. Ja, warum eigentlich nicht? Es wäre auch mein Tipp gewesen, ganz ehrlich. Ja, das ist glaube ich, der vernünftigste Pick, das so zu machen. Hat die höchsten Chancen. Bold Prediction, willst du die dafür auch noch rausknallen?
Boah, Bold Prediction, sag ich, die Vikings schlagen.
Oh, nice.
So, ich muss mal kurz hier nochmal einmal gerade aufrufen.
Ja.
So, also, da, ja, würde ich halt, die Vikings gehen in der NFC und die schlagen die Dolphins.
Gut, ja, das ist doch ein guter Ding. Und komm, dann, ich pack, schöner Bowl-Tipp und ich pack auch meinen Homer-Pick noch aus. Ich sag, die Niners machen es in der NFC und sie schlagen im Super Bowl die Tennessee Titans.
Okay, ja, das wäre ja wohl der hässlichste Super Bowl seit 100 Jahren, wenn die Niners gegen die Titans sich da...
Mit 9-7.
9-7 und es gab 154 Rush-Attempts.
Ja, genau. So ein richtiges Punt-Festival dann. Genau.
Boah, das, also da. Ja.
Komm. Playoff Football zum Abgewöhnen. Defense wins Championships. Bräuchte es auch mal wieder.
Ja. Oh Mann.
Gut. Ja, das mit einem Augenzwinkern hier, um die Show zu schließen. Aber jetzt haben wir doch einen schönen Jubiläums-Mailbag aufgenommen. Ist schön lang geworden. Ich glaube, das war uns beiden klar, dass das heute so kommt. Ich wünsche dir damit einfach, ja, noch einen schönen Abend. Du bist ja noch im Urlaub, deswegen auch alles entspannt. Gute Zeit. Und danke an alle Hörer nochmal. Und damit machen wir zu. Bis zum nächsten Mal.
Dynasty Flow Country. Let's ride.